Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Science Podcasts. Wir haben gerade schon in Vorbesprechung ein bisschen was zusammengetragen. Ich glaube, wird eine volle Folge wieder heute. Kann das sein?
Eine volle Folge.
Volle Folge.
Eine volle Folge. Ein voller Erfolg hoffentlich auch.
So wie...
Kurz überlegt, ob ich sage.
Ja, mach doch einfach.
Herzlich. So wie dein Rennen in der Schmitternacht von Gleuel. Ja.
Das war wild. Nee, also, wenn, aber gut, wenn der Podcast rauskommt, ist das Video auch schon da, also könnt ihr euch nochmal anschauen. Ja, wo soll ich anfangen? War schnell zu Ende.
Ja, ich glaube, wir müssen nochmal ran, ne? Irgendwie.
Ich weiß es nicht.
Wir müssen nochmal ran. Ich habe jetzt in dem Video gar nicht geguckt, was du hast es nicht rausgeschnitten im Video, das ist der erste Kritikpunkt,
ja.
Was du in dem Teil, bevor du gedroppt worden bist, im Average gefahren bist zum Beispiel.
Es ging.
Bisschen also, Kontext vielleicht. Ich glaube, im letzten Mal haben wir darüber geredet, dass wir dann danach am Nachmittag noch los müssen für das Rennen. Wir sind Schmitternacht von...
Hat sich das gelohnt?
Doch, hat sich schon gelohnt. Also, war doch ein cooles Event.
Ne, das war ein mega cooles Event.
Also, aber wir sind noch Schmitternacht von Gleuel gefahren auf einer 800-Meter-Runde. Keine Ahnung, wie viele Runden? Paar,
80. 80 hätten Runden. Sein sollen.
Haben sie ganz leicht gekürzt, glaube ich. Und ja, ganz normaler 4-Kurven-Kurs. Mit aber Nils Politt, Laurens Rex und
Luke Wirtgen.
Luke Wirtgen. Und ja, war ein bisschen zügiger. Ja. Ich hatte mega Schiss, muss ich sagen, bevor ich da losgefahren bin. Ich
ja, man sieht es in den Augen an.
Beim Warmfahren hatte ich auch richtige, ich hatte nicht meine normalen Bike-Carb-Beine. Das hat mich dann noch nervöser gemacht.
Ja, man sah dich immer die Straße hoch und runter donnern die ganze Zeit.
Ja, ich musste ja immer einmal auch richtig, ich versuche auch immer richtig weh zu tun, einmal beim Warmfahren. Das hat dann geklappt beim Warmfahren schon und normalerweise mit dem Bike-Up-Effekt ist das nicht ganz so krass. Mhm. Aber im Rennen hat es dann gut funktioniert. Also da hat mich das Bike-Up wahrscheinlich auch noch gerettet.
Mhm.
Und ja, insgesamt holprige Vorbereitung. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie du. Mit deinen ganzen technischen Defekten und sowas. Und ich hatte, also ich bin gestürzt, hatte ein Schaltauge gebrochen. Es war so angerissen am Straßenrad und hat einen kaputten Hebel. Dann habe ich die ganze Zeit überlegt, so was mache ich. Habe ich hier sogar, glaube ich, noch diskutiert.
Ja.
Wechsle ich jetzt, also ich war mir sicher, ich hatte ein neues Schaltauge bekommen, war ich mir sicher, das Schaltauge kriege ich gefixt. Aber der Hebel, der schaltet oben drauf noch und der schaltet leichter. Das ist der rechte Hebel gewesen. Aber ansonsten die Elektronik komplett im Arsch. Und dann dachte ich so, fährst du jetzt mit dem Rad?
Richtiges Problembike.
Ja, richtiges Problembike. Fährst du jetzt mit dem Rad, weil da hast du die... hast du ein Straßenrad oder fahre ich mit dem Gravelrad und packe da meine Straßenlaufräder rein, was ja eigentlich ehrlich gesagt kein Thema ist, bis ich dann darauf hingewiesen wurde, dass ich natürlich nur ein 50er Blatt bei dem Gravelrad hatte. Das habe ich nicht bedacht und dann hing ich zu Hause, wollte erst Schaltwerk tauschen, habe dann gemerkt, dass meine Teamkollegen mir ein Schaltauge, haben mir ein falsches Schaltauge gegeben. Dann dachte ich so, das sieht irgendwie anders aus, das kann ich jetzt nicht daran bauen. Hab das dann gelassen, hab dann gesagt, okay, alles klar.
Da ist aber die Entscheidung schon gefallen in dem Moment.
In dem Moment ist die Entscheidung gefallen. Dann musste ich aber noch, ich konnte nicht auf die Straßenlaufräder reinpacken, weil ich bei dem Gravelrad eine gewachste Kette habe und eine geölte auf dem Straßenrad.
Okay.
Deswegen dachte ich, tausche ich noch die Kassette. Hab die Kassette getauscht, ein Glück, bei den Scope-Laufrädern kannst du die ja so komplett abziehen.
Ja, ja.
Dann geht das ja mega schnell. Also es fuckt manchmal ab, wenn du kennst du das, wenn du dein Hinterrad ausbaust und du Platten hast und dann fällt so die ganze Kassette mit ab.
Das
passiert manchmal.
Ja.
Und aber so fürs
Klick, 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 klick.
Ja, die fällt halt als komplettes Ding ab. Du stehst dann da so und hast irgendwie schon den Kaffee auf, weil du Platten hast, auf einmal fliegt da alles auseinander. Und dann gibt es da noch so einen, ich kenne ich überhaupt nicht, einen, so einen Ring, der auch mit rausfliegt und wenn du den falsch rum reinpackst, hast du irgendwie keinen Freilauf mehr oder andersrum. Ja, also auf jeden Fall, Kassette wechseln geht dann mega schnell, weil du ziehst die Kassette ab, steckst die um, dann war alles ready und dann bin ich mit dem Gravelrad da gefahren. Und am Ende hat ein 50er Blatt auch vollkommen ausgereicht.
Bist du dann in den 50-11er Gang ausgefahren die ganze Zeit?
Ich
glaube
nicht.
Also ich wollte schon sagen.
Also, am Ende habe ich mir gedacht, 50-11 bei den ganzen Kurven.
Ja, ja. Ja, wird ja auch schon nachher, sieht man im Video, hört man das auch ein bisschen. Ja, der hat ja auch nur ein 50er Blatt. Ja, gut,
also
aber.
Überhaupt kein Problem. Also, 50, ich würde jetzt gerne sagen, oh, ich habe sogar beim 50er Blatt geschafft, durchzufahren. Aber es war halt überhaupt kein Thema.
Weil er ja sonst mal die 58er Blätter braucht.
55 habe ich sonst. Das war schon anders. Aber ich fand es eigentlich gar nicht schlecht mit dem 50er. Also, ich glaube, ein 53er ist für die meisten Rennen ideal. Ja. Das war jetzt der Kontext zu dem Rennen. Bei dir war schnell vorbei. Das war so hast du angefangen.
Ja, genau. Also ich habe ja schon vorher gemerkt, Beine passen irgendwie noch nicht so richtig. Ich habe gedacht, komm, ich habe mir auch ein paar 30-30er nochmal vorher reingestellt. Aber ich habe ja schon gesagt, ne, ich komme ja gar nicht mit zurecht, guckt es euch im Video gerne an und habe auch danach erstmal eine kurze Sinneskrise bekommen. Die habe ich dann mit einem Aperol begossen am Streckenrand.
Auch eine Möglichkeit.
Was willst du auch machen? So, hab dir zuguckt, da ich mir so, ja, guck ich halt Radrennen. Jetzt eine Rennwurst und Radrennen gucken, macht Bock. Stimmung war super, also auch im Video hoffentlich kommt das rüber, weil die Stimmung war wirklich genial. Und ich habe einfach, klar, ich bin vielleicht auch einen Ticken zu intensiv losgegangen, wenn ich mir jetzt meine Peaks anschaue. Ja, ich bin halt so mal.
Ich weiß, eine Sache, die wäre noch interessant gewesen zu vergleichen, die Rollzeiten. Weil das ist das, was ich gemerkt habe, nach zwei Runden dachte ich mir so, ich hatte ja mega Schiss.
Yeah.
So, ich dachte so, boah, scheiße, Alter, jetzt gibt's richtig auf die Fresse. Hab dann aber gemerkt, dass der Kurs mir dadurch, oder der Kurs kommt einem extrem entgegen, wenn man ein bisschen mit Auge fahren kann,
voll.
Weil die Geraden sind ultra kurz.
Ja, genau.
Und du kannst so früh aufhören zu treten auf den Geraden.
Ja.
Also ich bin immer, das könntest du vielleicht nochmal in so einer Tretpausenanalyse irgendwann nachlesen. Yeah. Wie viel Nullphasen ich habe, weil ich habe im Prinzip immer schon deutlich vor dem Zielstrich aufgehört zu fahren. Zu treten,
ja,
habe mich abgeduckt, habe eine riesen Lücke gelassen, weil sich in der Zielausgangskurve immer alles geknautscht hat.
Ja.
Und dann das Gleiche kannst du auch auf der anderen längeren Gerade machen.
Also seht ihr jetzt gerade nicht, aber ich habe das ähnlich, also hier beginnt meine Rollphase, ist auch quasi kurz vor Start und Ziel. Ich habe das dann auch irgendwann gemerkt, dass das so geht. Was ich aber physiologisch gemerkt habe an dem Tag ist, was gar nicht funktioniert hat, auch wenn meine Peaks, die waren vielleicht am Anfang einen Ticken hoch, aber später gehe ich auch mit nur in Anführungsstrichen 600 vielleicht aus der Kurve und 500 und hinten raus wird es auch weniger, trotzdem habe ich keinen.
Die Frage ist aber, ob du an der Stelle schon einfach 600 Watt Antritt machst und dadurch an dem Antritt auch schon Lücke bekommst an der Stelle.
Ja.
Oder ob der 600 Watt Antritt dann auch reicht, um dran zu bleiben.
Genau, und dann musst du halt wieder länger auf dem Gas stehen, damit du halt die
das
Lücke
verschießen wahrscheinlich kannst. Noch wieder dieses, das können wir auch nochmal irgendwie versuchen im Detail irgendwie in Videos zu machen, aber das sind diese 1,5 km/h Kurvengeschwindigkeit, die du dann weniger vielleicht hast, dann ist der 600 Watt Antritt der, den du brauchst, um zu sparen.
Ja.
Der reicht aber nicht, um am Hinterrad zu bleiben.
Ja, ja.
Die Lücke wird auf der Geraden halt noch viel größer.
Und dann bleibst du länger auf diesen 400-500 Watt stehen.
Genau, und dann ist es halt so auch nichts gewonnen. So, das ist, also.
Also Ende vom Lied, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, nach 13 Minuten war es zu Ende. Und da habe ich mich schon einmal überrunden lassen.
Ja, da habe ich dich dann gesehen und dachte so, oh. Und dann ist mir aufgefallen, also das Rennen war, glaube ich, nicht langsam, ne? Also,
nee, das war schon.
Das war, glaube ich, recht zügig. Aber wenn du halt so den Dreh raus hattest, oh, dann macht das so einen kranken Unterschied. Ich habe es im Video auch gesagt, so der 1-Minuten-Peak, ich dachte mir so, ey, das ist nicht mein Ernst. So. Oder auch der 5-Minuten-Peak, wenn du schaffst, das irgendwie möglichst effizient zu fahren, dann ist das halt nicht brutal und nicht wild. Dann kannst du so rein einfach ganz gut durchfahren.
Du fährst
kannst
halt
jetzt auch nicht agieren, aber du hast keine Probleme durchzufahren.
Lennarts 1-Minuten- und 5-Minuten-Peak, der überraschende Werte im Rennen hatte, das könnt ihr im Video nachher sehen. So,
gut,
aber
gut,
ja, es stimmt schon, es ist auf jeden Fall deutlich, also dein 1-Minuten-Peak und 5-Minuten-Wert ist deutlich geringer als das, was ich getreten bin und ich bin ja dann quasi nicht mal ansatzweise im Feld mitgefahren. Also irgendwas mache ich da auf jeden Fall faktisch falsch. Gut, ich habe noch ein paar Kilo mehr jetzt, aber so viel auf der Ebene macht es dann auch nicht aus. Naja, auf jeden Fall war halt Ende vom Lied eher das Learning daraus und mal schauen, ob ich habe ja schon auch die Frage ins Video gestellt, ob ich das richtig Full Force ins Training
du sollst jetzt nicht aufhören. Ich glaube also ganz ehrlich.
Ja, mit dem Sport nicht.
Nein, aber wenn wir diese zwei, drei Sachen, das sind wirklich Kleinigkeiten und die machen so einen gigantischen Unterschied und die haben nichts mit Watttreten zu tun. Die gibt's umsonst.
Ja.
Die gibt's for free auf meinen Nacken, Lukas. kannst du die haben, wenn du die aneignest.
IMakeYouFaster.com.
Ist ja so. Also wirklich, ihr werdet in dem Video sehen, was die Wattzahlen angeht. Das ist ja nichts. Das kann eigentlich, selbst bei meinem Gewicht, eigentlich erstmal jeder treten.
Ja.
So, da ist überhaupt nichts Spezielles dabei. Und dann kannst du so ein Rennen, aber wirklich, ich hatte, der Puls sieht man auch, der ist jetzt einigermaßen entspannt. Also ich war jetzt da nicht krass am Limit am Anfang, dachte so, okay, mal gucken. Aber dann war es halt irgendwann so, yo, ich hatte sogar kurz überlegt, als die Gruppe stand, noch zu springen. Und dann dachte ich mir so, was ist das für ein absurder Gedanke? Wenn du mir das vor dem Rennen gesagt hättest, du überlegst, ob du noch zu dieser Gruppe hinspringen sollst. Und ich mir dachte, okay, alles klar, wie soll das gehen?
Ich habe dich auch noch nie so unsicher gehört, als ich gefragt hatte, so, was machst du, was passiert heute? Ja, irgendwas zwischen 5 und alle Runden. Also irgendwie entweder 5 alles oder alles. Also.
Aber das ist normal, glaube ich. Entweder du bist nach 500 am Rand oder du fährst halt durch. Es gibt diese Schwelle, wenn du die, also zumindest bei mir, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber wenn du den Teil packst, dann hängen sie dich auch nicht mehr ab.
Ja, das stimmt,
normal sind das so 10 Minuten ungefähr, würde ich schätzen.
Ja.
Und aber das ist was, wenn du das hinkriegst, macht so einen krassen Unterschied.
Ich kann vielleicht noch ganz kurz ergänzen, ich habe dann letzten Tage durch die Arbeit so wenig Zeit gehabt, aufs Rad zu springen. Ich bin gestern Das ist richtig weird. Ich hatte gestern noch so 45 Minuten ungefähr. Da musste ich zu dem versprochenen Grillabend weiter. Auch soziale Verpflichtungen. Echt, es ist soziale Verpflichtungen sind das Beschissenste für Leistungsentwicklung. Wirklich. Einfach mal isolieren.
Zieh einfach in die Einöde.
Ja. Die einfach mal isolieren. Egal. Aber 45 Minuten. Ich hatte durch die 2 Tage Pause maximale Speicher voll. Ich war richtig nervig. Das hat mein Freund auch gesagt, komm, beweg dich mal. Weil ich war einfach nur hibbelig so. Ja. Und dann bin losgefahren und dachte mir so, gestern war ja dieser Kackregen die ganze Zeit, so eine komische, kühle Wetter. Und dann dachte ich, ja gut, 45 Minuten. Wenn du wenig Zeit hast, was kannst du machen, um zu kompensieren? Genau, intensiver fahren. Und
bist
bin dann,
du draußen gefahren?
Ich bin draußen gefahren.
Ist ja nicht dein Ernst.
Ich bin nur draußen gefahren,
45 Minuten.
Nee, weil
hast du dich umgezogen und musst in diese Piste da raus?
Ja, das ging schneller, weil ich war aber nicht zu Hause. Ich bin halt von dann quasi über diese Runde nach Hause gefahren. Ich hätte eh halt 10 Minuten Rad fahren müssen. Deswegen passte, komm, dann mach ich die halbe Stunde. Hab mich 7 Minuten eingerollt und habe gedacht, komm, ich probier's einfach und bin jetzt 3x8x30 gefahren. Und im letzten Satz, ich bin die Dinger mit, das nervt mich halt, dass ich das auch mache, sowieso, aber ich bin die mit 460, 480 Watt gefahren, teilweise 500 und ich denke dann, ja und am letzten Freitag bin ich der Erste, der aus dem Feld rausfällt nach 5 Minuten und dann mache ich ja wirklich faktisch, also wenn das Bein erstmal irgendwie funktioniert, hängt es ja an anderen Stellen.
Ja, klar. Also, logisch. Also erstmal krasse Bewunderung, dass du dir bei 45 Minuten diese Scheiße da reinschraubst.
Das ist so also, dumm, wenn ich mit 4 Minuten Pause, sonst hat es auch nicht.
Ist ja nicht mal dumm, ist ja schon eigentlich trainingstechnisch cool.
Kurz einmal antriggern.
Ja, ist ja vollkommen in Ordnung. Ist besser, als wenn du, was heißt besser? Also schon in den meisten Fällen ist es besser, als wenn du jetzt nur 45 Minuten rumgondelst, sag ich mal. Ne? Also für Energieumsatz und alles. Aber es zeigt halt immer mehr, was du da am Freitag machst, ist, ich würde sagen,
unterrepräsentiert.
Ist unterrepräsentiert und vor allem, ich glaube, du bist einfach schon völlig am Ende mental. Du gehst schon diese Rennen rein und du hast
ich habe richtig Schiss vor Rundstreckenrennen.
So eine self-fulfilling prophecy.
Ja.
Und man denkt sich so, jetzt bloß nichts falsch machen, dann macht man nochmal 5 Sachen falsch, die man sonst nie falsch machen würde.
Ich muss mal ganz kurz fragen, Lennart.
Ja.
Du bist ja hier meine direkte Anlaufstelle, weil ich mich ja super schlecht darum kümmere. Wann hatten wir Stichtag?
Keine Ahnung.
Also, nein?
Ich habe überhaupt keine Ahnung, wann Stichtage sind.
Ich glaube, wir haben jetzt gerade wieder einen gehabt. Kann das sein? Ende Juli? Weil dann kann es dann sein, ich hatte ja gar nichts gepunktet im Sommer. Ich bin auch nichts gefahren. Es kann sein, dass ich vielleicht wieder abgestiegen bin für die letzte Saison.
Ich finde, wir sollten jetzt hier mal einführen, dass hier in diesem Podcast nicht mehr abgestiegen wird. Verstanden, dass jetzt ein Podcast...
Aber ich hatte ja letztes Jahr gesagt, ich gewinne ein Radrennen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit jetzt höher.
Ja, die ist auf jeden Fall höher. Aber wenn ich deine Schilderung da folge, dann ist sie nicht sonderlich hoch.
Nee, das war ein Plan. Also, folgendes. In der dritten Phase der Saison, ne, in der Amateurklasse noch zu sein, ist eigentlich der beste Zeitpunkt, weil jetzt wirklich beim besten Fall auch wirklich alle guten Fahrer aus der Amateurklasse ausgesiebt sind.
Das ist tatsächlich, das ist der beste Zeitpunkt, um da rumzugondeln.
Außer Wifi fährt mit.
Ja, oh ja, da gibt es ein tolles Video.
Ah, das gibt es auch Video? Da
gibt es auch Video, Scheiße. Wo er einen Bauchplatscher macht.
Oh nein.
Und so liegt, auf dem Bauch liegt und so, du siehst in seinen Augen, wie sehr er sich schäft.
Wann ist er gestürzt? Nach 3 Runden?
3 Runden oder so. Naja, das ist ein anderes Thema. Wir müssen mal Hände machen, weil sonst verlieren wir uns hier.
Ich hätte die 45 Minuten noch effizienter gestalten können, aber dann sprechen wir gleich drüber.
Okay. Ah ja, okay. Ja, ich sehe schon die Überleitung. Wir hatten, wir machen es im schnellen Durchgang.
Ja.
Olympia TT, wir haben die Doppelscheibe gesehen.
Ja.
Und ich habe tatsächlich dann auf Wout van Aert gesetzt mit meinen übrig gebliebenen Euros auf dem
Hat's schon wieder.
Und Lennart. Ich dachte lange Zeit so, es könnte gut gehen, bis Remco dann einfach
Remco
in der Zwischenzeit einen Remco gemacht hat. Ich fand's krass.
Ja.
Erstmal, wie viele Leute gestürzt sind.
Ja.
Bei den Männern und bei den Frauen noch mehr. Ich glaube, bei den Männern wussten dann schon, okay, alles klar, scheint rutschig zu sein, aber so jemand wie Taylor Nipp, die Triathletin, und dann nach der Mechaniker, der sich da
das war gut.
Übelst auf die Fresse legt.
Hier, dein 15.000 Euro Bike.
Ja, das Ding ist halt, die haben, also aus meiner Sicht haben die halt alle völlig die Nerven verloren da in den Zweifeln dann.
Ja.
Also sie hat dann die Nerven verloren bei Sturz 2 und spätestens bei Sturz 3. Der Mechaniker war schon völlig porös und ist dann halt auch, wollte noch schnell alles, was zu retten ist. Das sind, glaube ich, dann so Sachen, das ist super schwer, aber ich glaube, so die so richtige, ich nenne es mal Champions, die schaffen es auch dann in solchen Situationen, die Ruhe zu bewahren und dann eher ein bisschen besonnen zu handeln, weil diese Panik, Hektik, die hilft halt dann alles nichts. Also, es war ein bisschen unschön. Die war trotzdem noch recht schnell unterwegs, dafür sie dreimal gestürzt ist und einmal Rad wechseln musste. Hat es aber nicht auf 7 geschafft, so wie Michael Rasmussen. Der hatte in den Tourzeitfahren 7 Inzidenz. Also ich glaube 4 Stürze und 3 Radwechsel.
Also, bei 5 würde ich aber auch mental einfach sagen, komm.
Genau, also, aber Männerzeitfahren, oder Frauenzeitfahren erstmal war, ich stehe so im Schlauch, wir hätten gewonnen.
Ich mache selber gucken.
Chloe Dygert war Zweite. Grace Brown, ja, aber mit einer überragenden Leistung. Aber ne, das letzte 1, Jahr ihrer Karriere hat sich einfach mal gesagt, so hole ich noch Olympiagold. Und dann hat sie ja schon frühzeitig angekündigt, so es reicht ihr mit der Profikarriere. Platz 2 war
Anna Henderson.
Anna Henderson
1,30, ne? 1,31.
Ja. Mit Chloe Dygert war Dritte dann, ne?
Ja, genau. Ja. Sekunde dahinter.
Ist auch einmal gestürzt, Chloe Dygert. Anna Henderson übrigens kann richtig gut Radfahren. Ist eine ehemalige, ich habe es fast nicht glauben können, ich glaube eine ehemalige Skifahrerin. Aber die ist Engländerin. So, wo fahren die Ski?
Nicht in England.
Also, wo fährst du da kompetitiv Ski, ne? Also, du siehst aber, es gibt so Videos von ihr, wo sie auch auf so einem
Boxhill fährst du runter.
Ja, genau. Auf 400 Metern dann. Aber es gibt so Videos von ihr, wo du siehst, wie sie über so einen Crit-Kurs heizt, mit so einer schnellen, so einer rechts-links.
Ah, okay.
Siehst du, die kann richtig Rad fahren. Und das wird auch in solchen Bedingungen krass geholfen haben.
Das hilft.
Und ja, war ein spannendes Zeitfahren, bis Grace Brown dann gesagt hat, so, ja Leute, hier wird niemand Olympiasieger, außer mir. Und bei den Männern war es richtig gut. Das war eins der besten Zeitfahren
von
der
Spannung
her. Ja. Gunner versucht sich da noch umzubringen. Hast du die Szene gesehen?
Ja, ich glaube, der ist in so eine
Kante.
Rolle,
so ein bisschen weggerunnen.
Genau. Ja, so eine Kante drauf
gesetzt. In dem Auflieger noch so zweimal angedutscht. Und das Bitterste eigentlich Josh Tarling.
Das wollte ich gerade sagen, mit cool bleiben und so. Und das ist ja komplett irre, was der halt da absolviert
hat.
Der
ist ja auch cool geblieben. Ne? So, der hat gewartet, hat gesagt, da ist halt im Moment, kannst du ja auch nichts mehr besser machen, dadurch, dass du jetzt irgendwie hektisch wirst.
Ja.
Sondern du nimmst deinen Radcomputer, du nimmst deine Flasche, wenn du sie hast, bereitest das vor, was du vorbereiten kannst und dann geht's weiter. Aber
Robbie McEwen hatte gesagt, circa, er würde schätzen, 25 Sekunden insgesamt, weil bis du wieder auf Geschwindigkeit kommst, ne, aus dem Rhythmus auch rausgezogen wurdest. Und,
was das auch kostet, dich wieder auf die Geschwindigkeit zu bringen.
Genau.
Als extra Effort, den du normalerweise in dem Moment hättest du noch halten müssen. Und da musst du wieder beschleunigen auf.
Selbst wenn er 100 Watt weniger fahren würde, er wird ja trotzdem nur 2-3 km langsamer, da fährt er halt eine 49.
Ja.
So, und bis du das erstmal alles wieder aufgearbeitet hast und dann fehlen ihm nachher 2 Sekunden zum Podium und halt 27 Sekunden zu Gold. Also Silber, safe.
Hätte ich auch gesagt.
Würde ich sagen, das waren 12 Sekunden auf Silber. Hätte er geschafft. Ja, und dann war übrigens mein Tipp für vorher. Also nicht
für Gold.
In unserem. Für Gold, ja. Nicht in unserem Kreis, aber ich hatte.
Hättest du auch nichts gewonnen.
Nee.
Ich kenne aber die Quote nicht. Ich fand's bei, was wollte ich jetzt sagen, Josh Tarling schon immer krass, was der auch schon als Junior für geisteskranke Wattwerte gefahren ist. Der hat mir die tatsächlich mal geschickt als Juniorenfahrer noch. Da dachte ich mir so, ey, Junge, kauf dir mal ein neues Powermeter. Also, das ist ja wirklich, das kannst du wegschmeißen, das Ding. Aber es scheint so, als kann er wirklich so viel treten. Und Doppelscheibe, Wout van Aert, da gibt es so ein bisschen widersprüchliche Informationen. Also Wout van Aert hat gesagt, es war 17 Watt schneller.
Ja.
Und dann habe ich so einen Post aber gesehen, so eine Story von Dan Bingham, der so ein bisschen meinte so, ja, wenn 7 oder 10 Watt nicht ausreichen, so nach dem Motto aus den Daten, dann addiert man sie halt und sagt, es wären 17 gewesen.
Genau sowas.
Und da dachte ich mir so, ja, interessant zu sehen. Die scheinen das auch irgendwie getestet zu haben. 17 Watt würde ich nehmen, das Risiko.
Ja.
7 oder 10 wäre ich.
Wäre zu wenig?
Zu wenig. Ja, wenn du da die Doppelscheibe hast und du siehst schon, da gibt es Mord und Totschlag im Frauenrennen, dann sitzt du wahrscheinlich auch und denkst so,
Jetzt hat immer die Frage, ich meine, der hat vorher drauf gesessen und wahrscheinlich auch irgendwie ein Gefühl dafür gehabt, so, ja, kann ich jetzt fahren oder halt nicht auf dem Kurs. So, und wenn das Gefühl hast, passt, so. Ich
einfach
hatte,
geil, dass der Doppelscheibe gefallen ist.
Ich feiere
das
gut.
Immer noch.
Ja, ja.
Jetzt mag ich den ein bisschen mehr.
Jetzt einfach mal wieder so ein Boss-Move so zwischendurch mal reinbringen.
Ja.
Es muss auch mutig sein dafür und ich meine, du musst es ja vorher getestet haben und nur wenn du es für dich selber halt sagst, okay, das passt für mich, ich kann es fahren, ich kann das handeln, ich kann den Kurven das handeln, es fühlt sich halt gut an und die Technik ist wahrscheinlich auch mittlerweile in den letzten Jahren wieder deutlich besser geworden. Also meine letzte Doppelscheibe bin ich gefahren, da war ich U19 zweites Jahr, also circa 11 Jahre jetzt her. Wahrscheinlich ist es mittlerweile besser geworden, definitiv. Und ja, wenn er sagt, passt für mich, dann warum nicht?
Nein, Abfahrt, ne?
Ja, Abfahrt. Ich würde es gerne mal wieder ausprobieren, also so Flughafen TT mit Doppelscheibe.
Dann kannst du den nächsten Crit fahren. Gucken, ob was bringt.
Ein Stotzheim. Kommt da mit Doppelscheibe.
Ich lach 500 am Rand.
Aber alle gucken das dann. Oh,
aber schon. Alle gucken, genau. Aber das ist ja auch wichtig, wenn man aussteigt, dass dann ja. alle gucken.
Oh, das, Lennart, ey, das, boah, das hat wehgetan. Also hier in der Kölner Radbubble mittlerweile haben uns ja, also man kennt uns ja so ein bisschen auch, nicht nur im Podcast, auch so, man tingelt ja irgendwie von A nach B. Ich wurde in den Runden, wo ich solo gefahren bin, solo hinten raus, nicht vorne raus, ja, mhm. genau. Ich wurde so oft angefeuert und yeah. so. Und das ist, oh, ich wollte nur weg, ey, wirklich.
Ich kann dir sagen, wer es auch, oh. Wer das gleiche Gefühl hatte, der Bütti, weil der war jetzt ja. ausgestiegen und er stand die ganze Zeit in so einer dunklen Ecke und dachte so, der steht extra da, wo man ihn nicht sieht, so wirklich ja. hinter so einem Haus in so einer ganz dunklen Ecke stand, der hat sich das Rennen angeguckt. Da musste ich schon ein bisschen lachen im Rennen. Aber bevor wir jetzt wieder in Stotzheim verlieren, ne?
Ja.
Olympia Road. Straßenrennen.
Ja.
Wird ultra weird, ist ultra lang. Vier, Maxi, haben wir letztes Mal schon gesagt, maximal vier Teamkollegen.
Das wird komisch.
Ganz kleines Feld.
Ja.
Also, entweder die sagen sich alle so, hey Leute, das lass mal
chillen.
Das würden aber trotzdem Leute attackieren wollen. Das, ja, das werden sie ja nicht alle daran halten.
Ja, aber also können sie ja auch machen. Und dann wird es dann irgendwie eine Art, es muss ja eine nationale Symbiose von irgendwelchen Teams geben, die sagen, okay, wir sind.
Nationale Symbiose.
Ja, also eine Nationalsymbiose.
Ja.
Vielleicht von Belgien und vielleicht ein bisschen Holland, die so ein bisschen sich zusammentun und sagen, komm, wir wollen gucken, ob wir hinten raus.
Wir haben gleiches Ziel ja, vom genau, Rennverlauf her.
So ähnliche Ziele vom Rennverlauf, genau. Wir lassen diese mal nicht ganz so weit weg. Aber das finde ich halt ganz geil, dass auch andere Nationen sich komplett rausnehmen könnten, die sagen, ja, macht ihr mal, weil wir haben ganz andere Interessen. Keine Ahnung, Spanien wird jetzt nicht unbedingt, na gut, Aaron Buch vielleicht, aber wird nicht auf den Sprint gehen, so.
Ja.
Die werden irgendwie irgendwann das Ding auseinanderfahren wollen mit ihren drei Mann. So, wenn die halt vorne keinen haben, dann warten die einfach ab. So, dann haben wir Aranburu, Ayuso, Lascano. So, wenn die einfach nur abwarten, dann können die halt hinten raus, dann mache ich Alarm machen. Also, wird spannend.
Also, ich bin auf jeden Fall, ich gucke die erste Stunde safe, dann muss ich auf eine Hochzeit oder verpasse ich den Rest?
Und steht Lennart da mit seinem Handy auf der Hochzeit?
So in der Kirche, ey, ganz, ganz ruhig hier bitte. Ich muss jetzt mal hier so mit Ton auf von Euro.
Genau, wie Gartenkirby dann komplett ausrastet. And now they're Jack.
Ja, also da bin ich mal gespannt. Ich ja. versuche das dann natürlich noch nachzugucken. Du hast gerade schon Lascano angesprochen. Das bringt mich zu dem nächsten Thema, was ich vorbereitet habe.
Oh.
Transfers 2025.
Oh ja, das ist meine Lieblingskategorie.
1. August ist durch. Die ersten ja. offiziellen Transfers. Es ist schon vieles jetzt bestätigt worden, was man schon wusste. Aber wir fangen mal mit Lascano an, weil der geht zu Red Bull Bora Hansgrohe.
Das finde ich
und die
spannend.
Haben krass aufgerüstet, was das, also ist noch nicht alles bestätigt, aber die Leute, die kommen sollen, Finn Fischer Black, euer Lascano.
Der kommt dahin?
Ja.
Ach krass. Dafür haben die bei Israel einen Platz frei gemacht?
Nee, Finn Fischer Black ist nicht der,
ach so, nee,
nicht der, den du meinst.
Ah, okay.
Du meinst, glaube ich, Joseph
Blackmore. Oh mein Gott, jedes Mal. Ja,
genau,
okay.
Fischer Black, ja. aber UAE auch schon am Anfang der Saison ein paar Rundfahrten ja. rasiert.
Stimmt.
Euer Lascano, geisteskranke Maschine.
Voll.
Giulio Pellizzari, das ist der Dude, den Poggi abgefangen hat und dann seine Brille geschenkt hat.
Ja.
Riesentalent aus Italien. Laurence Pitti, wirkt für mich die Klassiker neue Erscheinung des Jahres. Mick van Dijk, Tim van Dijk, auch zwei die richtig können. Also da wird einfach mal richtig der Kader hochgeschraubt. Dann ist natürlich
Ziel,
noch
ne?
die Frage, holen sie Tom Pidcock oder nicht? In den letzten Tagen ist natürlich das wieder ein bisschen aufgeflammt, die ganze Geschichte. Mhm. Und dann ist noch die Frage, Remco, ja, nein, ist auch nochmal aufgeflammt.
Echt?
Ja.
Das habe ich gar nicht mitbekommen, aber
was? Aber ich glaube, mit Remco wird es einfach schwierig.
Ja, das glaube ich aber auch. Das ist so ein Deal, die du damals bei Radsportmanager 2006 versucht hattest. Ach komm, ich biete jetzt einfach mal richtig viel und kauf mit T-Mobile noch, 2005, kauf mit T-Mobile noch Armstrong.
Ja,
guck mal,
genau.
ob das klappt.
Vielleicht gewinnen wir dann die Tour.
Genau, Ulle und Armstrong zusammen.
Ja, also ich glaube nicht wirklich so dran, aber ich glaube schon, dass für Tom Pidcock, dass es da eine Chance gibt. Also die,
Pidcock, ja, aber die, was Remco und Roglic in einem Team, was würdest du da rein? Nee, das machst du doch nicht.
Warum nicht? Ganz ehrlich.
Wer von den beiden sagt, ja komm, machen wir.
Remco.
Ja, aber Roglic nicht.
Ja, aber
der hat keine Ahnung. Ganz
ehrlich, was da kann der Fahrer jetzt auch nicht viel machen. Der kann sich natürlich beschweren und sagen, das finde ich scheiße, aber am Ende, wenn die den holen wollen, dann holen die den und dann lassen die Tour fahren. Dann machen die eine Doppelspitze und dann wird irgendwann an der ersten Bergetappe gesagt, so du Primoz.
Los.
Ja, dann müssen sie hoffen,
und
dass
Primoz wird wahrscheinlich nach zwei Wochen wieder aussteigen.
Was hast du jetzt gesagt?
Okay.
Fast schon eine gute Überleitung zur Vuelta, aber es gibt noch ein paar andere Transfers. Ben O'Connor zu Jelko Alula.
Mhm. Gut.
Dann Simon Yates.
Das kann er die Sprache auch sprechen.
Der kann die Sprache auch sprechen. Das könnte vielleicht nochmal so ein bisschen Potenzial anlocken. Simon Yates zu Wismar Liesebike. Axel
Jedes Zongle. Jedes GC-Team braucht einen Yates.
Genau, Axel Zongle.
Zu Wismar.
Zu Wismar. Haben sie ganz lustig gelauncht mit dem Jump. fand ich gut gemacht.
War echt stark.
Lefebvre hat ein Interview gegeben und hat gesagt, Schachmann wird wahrscheinlich kommen, zurückkommen zu
zurückkommen, ja. Ja.
Suda Quickstep.
Sehe ich auch.
Ineos hat meines Wissens nach 4 Plätze zu vergeben. 2 sind schon wohl klar. Einmal ist es Victor Langelotti. Das ist eine Monegasse, der fährt bei Burgos Beace, heißt es lang, glaube ich, und ist dieses Jahr schon ein paar gute Rennen gefahren, hat sich so, ich finde die, guckt euch mal das Pro Cycling Stats Profil an, das ist für mich ultra strange, der gewinnt irgendwann 2017 oder 18 oder Zweiter bei dem Prolog Bergzeitfahren bei dem Giro de Valle d'Aosta, ultra schweres Rennen. Ja,
das wirst du nicht mal aus Zufall.
Das wirst du nicht mal aus Zufall. Und ansonsten hat der kaum Ergebnisse so. Dann denke ich mir immer so, Junge, du bist in der Lage, da so brutal schnell hochzuknattern. Mhm. Ja, und da sind andere hinter ihm, wo du denkst, aus denen ist richtig was geworden. Ja. Und dann? Was machst du den Rest der Zeit? Und jetzt hat er sich so langsam über die Jahre einfach schon Stück für Stück hochgearbeitet und ist jetzt auch einfach konkurrenzfähig und geht jetzt zu Ineos. Also,
interessant. Aber genau, die müssen ja irgendwas darin gesehen haben.
Ja, und er muss ja auch irgendwas mitbringen, so als Talent, dass er sozusagen auch überhaupt diese Profikarriere einschlagen konnte. Ja, ist irgendwie eine total witzige Geschichte. Und das Pro Cycling Stats Profil sieht für mich, ist immer noch so ein Mysterium, was er so in der U23 eigentlich gemacht hat. Und der andere Transfer für Ineos, muss ich jetzt erstmal kurz noch überlegen, wen sie dann noch geholt haben. Fällt mir gleich bestimmt wieder ein. Also wenn Pidcock geht, dann ist natürlich wieder ein bisschen
also
mehr.
Also neben Rodriguez müssen sie wahrscheinlich auch irgendwie GC-Plätze irgendwie mal jetzt befüllen, oder? Weil,
genau.
Also, weil Pidcock jetzt wirklich geht, gut.
Ja, Bernal ist halt die Frage, wie entwickelt sich Bernal? Achso, dann noch Guillaume Martin von Cofidis zu Groupama, wir haben ja angesprochen.
Ja.
Guillaume Martin möchte nicht mit einem schweren Fahrrad fahren und wird jetzt deswegen auf dem
Lapierre immer noch?
Nee, Lapierre ist ja nicht mehr Villiers.
Villiers? Ja. Nee.
Doch, meint schon.
Okay.
Dass Willi jetzt der Partner von Groupama FDJ ist.
Okay.
Wird jetzt dann auf bei Groupama fahren und den GC-Jojo spielen, einen Tag 10 Minuten verlieren, am anderen Tag wieder 10 Minuten durch die Schützengruppe zurückholen. Dylan Toyns wechselt zu Cofidis von Israel Palmatech, weil die Punkte brauchen. Jonathan Navarez von Ineos Grenadiers zu UAE Team Emirates. Auch nicht schlecht, wir haben es, glaube ich, schon mal angesprochen, Hirschi geht, sehr wahrscheinlich zu Tudor und wird dann da Punkte sammeln und UAE möchte immer die Rangliste gewinnen, also brauchen sie so Navarez, der kann auch eigentlich überall Punkte, wenn er fit ist. Kasper Askren geht wohl zu Tudor.
Ah, gutes Team dann, stark.
Alaphilippe-Gerüchte gibt es immer noch, aber Lefebvre sagt, er liebt ihn, er ist Teil der Familie, er möchte, dass er bleibt, aber wenn er jetzt, wenn es ums Geld geht, dann geht er zu Total Energies oder Tudor. Und wenn es nach dem Herzen geht, dann bleibt er da. Bin ich mal gespannt. Also ich glaube eigentlich nicht, dass er bei Tudor.
Haben wir schon gesagt, der Richard Mill.
Richard Mill, genau. Ich habe auch jetzt noch nicht irgendwie gehört, dass sich die Gerüchte verdichten. Ne? Also von daher.
Darf ich noch ergänzen?
Ja, klar. Wir haben
noch einen sportartenübergreifenden Transfer.
Ah, tolle Überleitung. Tolle Überleitung.
Ja, willst du es verkünden? Du bist ja gerade
Transfermarkt. Du hast doch gerade das Wort ergriffen. Hau raus.
Ja, unser 100 Milliliter Forza Max Triathlet Blumenfeld. Ist es offiziell so, Jaiko?
Ist ziemlich sicher.
Okay.
Also.
Geht in den Radsport. Ist das was? Blumenfeld geht in Radsport und probiert sich mal dort aus. Zu Jaiko Alula, zumindest haben wir gesagt, relativ sicher, der Mann kann viel Power aufs Pedal bringen, das wissen wir. Nicht erst seit dem ominösen Video, wo eine 7,5 Liter Forza Max, haben wir glaube ich diskutiert, ne, auf sein Körpergewicht, dann hochgerechnet theoretisch eine 100er Forza Max hätte und damit Rekorde einstellen würde, aber irgendwie kam das gar nicht so raus. Ich weiß nicht genau, was da gemacht haben, aber unabhängig davon wissen wir, dass er einfach verdammt viel treten kann. Jetzt ist die Frage, kann der auch Fahrrad fahren und sein Ziel, was wir da ausgesprochen haben, wie war das, 25 schon, bei 25 glaube ich erstmal Radsport drin sein. Dann 27, sagte er schon, muss schon bei der Tour im GC relativ viel passieren, damit 28 dann sein geplantes Miracle passiert. Also lässt es da hinstellen, ob er die Tour de France 28 gewinnen kann. Sehe ich nicht.
No fucking way.
Auf keinen Fall. Also, aber ey, vielleicht überrascht er uns.
Erstmal 1,76 Meter groß, 75 Kilo.
Irre.
Ja. Also,
ja, wahrscheinlich wird er auch noch leichter werden. Aber der Torso.
Der Torso, ja, was will er da abspecken? Also, ja. Also da gibt es, glaube ich, Organe, die einfach sehr viel wiegen. So, weil fett ist der nicht. Das sieht immer ein bisschen moppelig aus. Und wenn er läuft, sieht es auch sehr witzig aus.
Oder hat wirklich dir ganz kurz Kommentator bei ARD beim Triathlon einen Satz gesagt, wo ich dachte, nee, das kannst du so nicht bringen. Da ging es um jetzt Kühlungseffekte von jetzt Transfer von Radnern auf Laufen. Da kannst du dir nochmal so eine Eisbeutel dir auch in den Anzug reinpacken. Aber das wird dein Blumenfeld ja nicht empfehlen, damit er nicht noch schwerer wird. Aber ich dachte mir, das kannst du da nicht bringen, ey. Der Typ rennt alles rennt im Grunde Boden jetzt nicht aktuell gerade bei Olympia, aber hat alles im Grunde Boden gerannt.
Ich verstehe den Wechsel übrigens auch nicht. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum er das macht. Ja, er hat noch nie Hawaii gewonnen. Er ist Zweiter geworden, Hawaii. Gustav Iden hat ihn geschlagen.
Ja.
Und er ist Olympiasieger, 2021 geworden, genau.
Tokio.
Jetzt hat er wieder den olympischen Zyklus hinter sich. Er ist Elfter geworden.
Ja, aber ich glaube, der hat wahrscheinlich schon Fokus auf den Radsport, denke ich mal, vielleicht gelegt.
Boah, ja, aber das ist so, für mich ist das völlig pointless. So, du fährst seit Ewigkeiten Radrennen und im Kriterium hast du trotzdem noch Sachen, wo du sagst, boah, da kann ich es besser machen. Ne? Der Typ, der macht Triathlon und der kommt, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen, auch anderen Quereinsteigern, kommt der viel später in den Sport.
Ja,
der
klar.
ist schon viel älter als andere Leute. Das heißt, wenn der sich doppelt so schnell, es gibt einen guten Artikel bei Escape Collective, wenn er sich doppelt so schnell entwickeln würde wie ein Primoz Roglic, der immer noch starke Probleme hat, eine Grand Tour wie die Tour durchzufahren, ohne zu stürzen, dann wäre der, glaube ich, 34, müsste der wäre irgendwie 34, wenn er so einigermaßen ready ist.
Ja.
Und ja.
Das ist super schwer, ja. Also wir haben auch schon über viele Quereinsteiger gesprochen, die viel Power mitbringen, aber halt auch leider die vielleicht auch irgendwo auf der Straße liegen lassen, weil sie auch in den falschen Momenten, in den falschen Positionen sind. Das ist dann vielleicht an großen Rundfahrt dann nochmal ein bisschen einfacher hinten raus, wenn es sortierter ist, als ein Klassiker zum Beispiel, ein Eintagesrennen. Aber ich glaube, wenn dann sehe ich dann auch irgendwie, dass er vielleicht am Anstieg nochmal irgendwo, wenn es sehr selektiv ist, noch ein bisschen mitfährt, aber dann ist er auf Posi 8 und dann fällt er aus der Gruppe raus.
Sorry, aber ich finde das immer ein bisschen anmaßend, ne?
Ja.
Das ist ein bisschen wie so ein Amateur, der sich so ein Kommen holt von so einem Profi und sagt so, oh ja, kann ich auffahren, ne? Also klar, das ist ein absoluter Weltklasse-Athlet, aber der kommt in den Sport rein und sagt so, ich fände es cool, wenn er in den Sport kommt und sagt, okay, ich möchte hier einfach ein bisschen was probieren, aber so ein Ziel wie die Tour de France 2028 auszurufen, ja, der wird uns jetzt wahrscheinlich wieder Lügen strafen, aber finde ich jetzt sehr weit.
Wie unsere Prognosen, oder?
Sehr, sehr weit hergeholt, die ganze Geschichte.
Ja, vor allem, also Radfahren lernen, aktuelles Körpergewicht, da muss auch irgendwie ein bisschen was passieren, weil auch selbst wenn er die Watt pro Kilo irgendwie fahren kann, das kostet immens viel, da wird er nach anderthalb, zwei Wochen so einen hohen energetischen Umsatz gehabt haben.
Wie ist
auch
die Explosivität bei dem Kollegen so?
Keine Ahnung.
Ey, du machst eine Tour-Etappe und dann fahren die drei Pflasterabschnitte und dann geht es da vorher so krass zur Sache, der wird dir sagen, wo ist die Wechselzone? Ich laufe jetzt nach Hause. Also, ich glaube, wenn du den jetzt da reindroppst bei so einer Roubaix-Etappe.
Also, ich finde es spannend. Also, wir werden es auf jeden Fall beobachten, aber ich würde auch gar nicht irgendwie, also an seiner Stelle hätte ich auch nicht gesagt, dass wir da schon irgendwie.
Das war, glaube ich, sein Coach auch. Coaches sind immer so ein bisschen schwierig, was die Ziele ihrer Athleten angeht.
Ich habe noch nie Ziele von Athleten ausgesprochen. Ich sage immer so, ja, vielleicht können wir das hin. Sagt Rosa letztes Jahr, ich möchte Unbound gewinnen. Ich so, ja, das ist eine Ansage. Lass uns mal gucken, dass wir da dich so gut wie möglich vorbereiten können. Kriegt die Unbound. Ja, also hätte ich nicht gesagt, dass sie das tut, aber konnte man immer absehen.
Das stimmt. So, noch ganz kurz Vuelta anreißen. Wird ein krasses Rennen, wird gar nicht so langweilig, wie man denken könnte. Also die Vuelta in den letzten Jahren, gut, war eigentlich auch nie so richtig, letztes Jahr war sie langweilig eigentlich. Da war die einzige Frage so,
wer darf?
Flicken die anderen beiden ihren Helfern noch? Oder sind sie doch großzügig? Das war das Spannende. Aber Vuelta Startliste ist jetzt noch nicht komplett raus, aber erstmal bettelt der Vuelta Veranstalter natürlich, dass Juan Ayuso fahren darf, weil der ist mittlerweile, oder der ist eigentlich nur Ersatzfahrer für die Vuelta. Teamkapitäne sind Adam Yates und Joao Almeida. Da kannst du dir auch vorstellen, dass der Almeida wahrscheinlich auch gesagt hat, so, ey, den Ayuso,
den nehmen wir nicht mit
seinen Streichholzführungen, den kannst du nicht brauchen. Also ich glaube, es ist auch ein politisches Thema, der wird sicherlich fit sein,
ja,
und der würde da auch gut fahren. Und natürlich wollen die Spanier ihren Local Hero,
klar,
dort haben. Aber du merkst schon, das gibt so ein paar Spannungen im Team, das hast du gesehen während der Etappe, und es gibt auch schon Gerüchte, dass er das Team vorzeitig verlässt.
Ach was, echt?
Und da würde ich sagen, da sollte Red Bull Bohansgrohe zuschlagen.
Ja.
Weil der Typ ist mit 19 Jahren aufs Podium gefahren. Wenn der Teamkapitän ist, dann kann er auch niemanden flicken. Dann kann der auch hinten im Windschatten fahren, so viel er will, weil da müssen andere fahren.
Ja, ja.
Und das ist halt einer von den wenigen, die, wo ich das Potenzial sehe, dass sie auch, ja, nochmal in diesen Kampf eingreifen können. Also,
ja, dass sie auch nochmal entwickeln kann wahrscheinlich.
Also den würde ich halt auf jeden Fall versuchen zu holen.
Ja.
Ich meine, charakterlich kann ich den nicht einschätzen, aber wenn er ein Teamkapitän ist, dann, wie gesagt, dann kann er ja auch so auftreten und fahren. Als Helfer, schwierig.
Eine gewisse Art von Selbstreflektiertheit würde ich noch zuschreiben, als Nils im letzten Podcast hier, wo er zu Gast war, noch meinte, als Deutschland gegen Spanien gespielt hat, EM, dass auch die sagten, ja, es waren Handelfmeter. Hat auch Ayuso auch gesagt.
Okay, dann ist für mich sehr vollkommen rehabilitiert jetzt. Ich habe die Szene übrigens noch nie gesehen.
Ja, ich habe es gesehen, ja, und es war offensichtlich einer. Und er meinte auch, selbst Ayuso sagte und die Swannies, die auch halt ein paar Spanier sind, sagte, Nils, so war hart für mich auf jeden Fall in dem Moment. Aber die meinten auch so, ja, war schon halt Elfmeter. Ja, war schon.
Gut, dann ist das was anderes. Dann kann man ja auf jeden Fall.
Pluspunkt für Ayuso.
Sonst noch, der Veranstalter hofft natürlich noch, dass Roglic fährt. Sepp Kuss fährt als Titelverteidiger. Carapaz ist am Start.
Mhm.
Vielleicht am Start. Rodriguez und Bernal.
Okay, ja.
Genau, und jetzt kann man überlegen, was kann man überlegen? Jetzt überlegen sie bei Wismar auch noch, ob Wout van Aert starten könnte.
Ah, okay, ja, das könnte
cool also
sein.
Also es ist insgesamt, glaube ich, gar keine schlechte Startliste.
Ja.
Wir haben jetzt bestimmt welche vergessen, weil wir auf die Startliste noch nicht so richtig drauf geschaut haben.
Brandon McNulty,
ja, aber das ist natürlich dann, der hat eine klare Aufgabe bei der,
ja,
Geschichte.
Ja, klar, sicher. Ist die Frage, ne? Yates wird ja nicht so überlegen fahren wie ein Pogacar. Er wird gut fahren, aber nicht so überlegen sein wie ein Pogacar. Deswegen glaube ich halt, könnte es dann doch ein interessanter Kampf werden. Gut, aber Yates, Almeida, Ned McNulty, Ayuso, was ist das schon wieder für ein Team?
Rüttebrooks fährt, Ayuso fährt ja nicht. Ne?
Also ja, aber vielleicht, also, oder
aber
nein.
Ich finde, das Wismar-Team ist interessant. Rüttebrooks, ja. Keldermann von Bader Racing, Tallet, Van Aert, Kass und Krauswijk.
Mhm.
Da wird tatsächlich Krauswijk ausgesprochen. Bora Hansgrohe, Roglic, Vlasov, Ailotti, Martinez.
Mhm.
Martin ist auch Zweiter im Giro. Also das sind schon wieder krasse Truppen, die da am Start sind. Landa da fahren. Vielleicht auf eigene Kappe.
Freelanda.
Skelmose fährt auf GC für Lidl Trek. Also wird auf jeden Fall keine schlechte Grand Tour werden. Und,
Louis Angel Maté. 40 Jahre alt.
Ja, das ist noch eine Etappe der Volta Portugal.
Ja, genau.
Da ist es übrigens sehr heiß, Lukas. Und weil ich merke jetzt, die Zeit auf dem Ziel gerade ein bisschen davon.
Heute ist eine Folge mit Überlänge.
Und du hast gesagt, du hast viel vorbereitet.
Ich breche ab, ey. Was war das denn gerade?
Ja, regelmäßig werden da die heißesten Etappen gebrochen. Wirklich.
Ja, ich weiß.
Immer so eine Velofacts auf Twitter. Mhm. Oder Ex-Übersicht, wo du siehst, weil letztens ist aber auch einer zusammengebrochen bei der Volta Portugal. Hast du das Video gesehen?
Nee.
Der ist einfach vom Rad gefallen. Das war richtig wie so ein nasser Sack. Also dem geht's gut, deswegen sage ich das jetzt so salopp. Ja. Aber der fällt so zum Doktor, zum Auto hinten, guckt den so an, hält sich kurz fest, dann lässt er los, dann rollt er 3 Meter und dann fällt er einfach so,
nasser
Sack in den Graben.
Weil auch viel also, mehr passieren können.
Es ist berghoch gegangen, er fällt ins Gras und das ist gut gegangen, aber wenn du so einen Schwächeanfall bekommst, so 50 km auf der Geraden, das ist aber auch, boah.
Das willst du nicht. Gut, da ist aber auch, dann würdest du so nicht, wahrscheinlich nicht so stark überhitzen, wenn du so einen Kühlungseffekt bei 50 km hast. Aber am Anstieg, gerade dann Portugal oder auch Vuelta, dann kannst du schon mal richtig knallen und dann stehst du dann im Berg und dann hast du auch keinen Wind, dann ist steil, weil die kennen ja nur steile Berge.
Ja.
Dann fährst du dann wieder mit deinen 9 km/h im Gruppetto und dann fällst du.
Ohne irgendwie so einen einzigen Baum in der Nähe.
Ja, genau.
Denkst du so, oh. Gruppetto fährst du noch langsamer, das stimmt.
Ja, eben.
Dann 4 km/h.
Gerade die sowieso schon da am Zaffern sind.
Ja, die armen Teufel. Aber ich glaube, du hast da nicht so ganz viel Stress mit dem Zeitlimit bei den Vuelta-Etappen wie bei der Natur, weil
die Etappen
sind kürzer, und dann aber die werden anfangs auch einfach ein bisschen entspannter gefahren.
Ja, es komprimiert sich meistens immer auf so einen letzten Anstieg dann. Ja, ne?
Genau. Und dann hast du halt
irgendwie. Wie früher die Tour.
Wie früher die Tour. Das ist noch ein bisschen Oldschool, die Vuelta. Ja. Oldschool Vuelta gucken, übrigens auch eine krasse Empfehlung auf YouTube.
Oh ja.
Vuelta 2002. Ja. Der junge Alejandro Valverde mit Haaren fährt im gelben Trikot.
Das war noch, also da war noch also mal alles siehst, noch ein bisschen wilder irgendwie, oder?
Du siehst auch nur die Hälfte der Bilder, weil da immer dieses schwarz-weißes, diese Bildunterbrechung kommt. Das erinnert mich so richtig an meine Kindheit. Das stimmt. Auch krass, was sich da getan hat, ne? Jetzt guckst du in 4K den Kram und da hast du nicht mehr immer Bilder. Aber ich hatte ja gerade schon eine tolle Überleitung zum Thema Hitze, was wir letztes Mal schon angesprochen hatten.
Ja.
Dass wir nochmal ein bisschen was zu Heat Training, Heat Adaption machen wollen.
Ja.
Wir haben dazu auch schon mal im letzten Jahr ein bisschen was gemacht. Mhm. Und haben versucht, das noch ein bisschen mehr hier zu sortieren und zu clustern.
Ja.
Und würde das Wort jetzt an dich übergeben für eine Einleitung zu dem Thema?
Ja, kann ich gerne übernehmen, danke. Okay. Ja, genau, also Hitze, Stress ist jetzt irgendwie dieses Jahr, was mal mehr, mal weniger auf uns zukommt. Also gerade bei uns jetzt in NRW-Lebenden haben wir mal heiße Tage, mal kalt. Und ich finde, das macht es noch schlimmer als sonst.
Mhm. Aber letztens hatten wir so einen schwülen Tag. Da bin ich auch überhaupt
Ja, gestern war auch irgendwie wild.
Gestern oder auch vor 3, 4 Tagen, da dachte ich mir so, boah.
Können wir gleich mal besprechen, was schwüle Hitze auch dann bedeutet. Ich habe ja letztens die Tage mit einem eine sportwissenschaftliche Beratung gemacht, der ist in Österreich unterwegs und dort haben die teilweise letzten Tage immer halt 38 Grad, ne? Oder 37 Grad. Und das ist halt wieder gerade, nur weil wir das Gefühl haben gerade, wir haben keinen Hitzestress so wirklich, oder keinen chronischen zumindest, gibt es aber andere Regionen, da ist halt schon dauerhaft warm. So, Aufhänger. Also warum ist das ein Problem? Unsere normale Körperkerntemperatur liegt ungefähr bei 37 Grad, plus minus. Und wenn wir irgendwas haben, wie zum Beispiel einen Infekt oder so, und der Körper gegenarbeiten möchte, dann merken wir, da passiert irgendwas. Unser Körper kann unsere Temperatur zum gewissen Grad variieren. Das ist auch gut so. Wir können uns darauf einstellen. Und eine gewisse Toleranz auch höheren Temperaturen gegenüber ist auch nicht verkehrt. Gerade bei sportlicher Betätigung kann es mal sein, dass die Körperkerntemperatur mal so richtig ansteigt, weil wir durch Abtransport von Wärme durch Muskelkontraktion und sonst was auch dann einfach die Prozesse anregen, durch Blutung anregen und dann steigt das ganze System mal an. Ist jetzt erstmal nicht verkehrt. Nur wenn dem so ist, müssen wir ein paar Voraussetzungen geben, dass der Körper erstmal gut damit zurechtkommt und wenn es zu heiß wird, eine gewisse Zeit lang unser Körper das auch nicht adaptiert oder nicht adaptiert und trainiert ist, dann kann es sein, dass wir wirklich so eine Art überhitzten Motorschaden bekommen. Ein Grund übrigens auch ist die Sauerstoffaffinität bei erhöhter Temperatur. Und zwar ist es schwieriger, lokal in der Muskulatur Sauerstoff abzugeben vom Hämoglobin, vom Erythrozyt an die Muskulatur, wenn du die Körperkerntemperatur zum Beispiel auf 39 und drüber erhöht hast. Das heißt, eine Hyperthermie kann dafür sorgen, dass du halt geringere lokale Sauerstoffverfügbarkeit hast und das Ganze so ein bisschen da eingebremst wird. Das bedeutet ja auch, das ist ja das Ding, was man halt dann auch beim Radfahren merkt. Du fährst los, du bist eigentlich glykogen geladen, du hast auch irgendwie vielleicht noch genug Wasser getrunken oder so, bist aber nicht hitzeadaptiert, fährst in der Hitze, dein Körper übertreibt, du wolltest eigentlich Sweetspot oder VO2 Max in der Weile fahren und du merkst von Sekunde an irgendwie, da geht nichts.
Der gibt das einfach nicht ab, diesen Sauerstoff.
Kommt
das da vorbei und winkt einfach so mit voll beladen mit Sauerstoff, so, ihr kriegt nichts, viel Spaß beim Übersäuern.
Ja, genau.
Habe ich aber direkt auch schon ich will jetzt nicht vorgreifen, aber dann kann ich mir den Prozess auch erklären des Hitzetrainings so ein bisschen, wie der Michael das
unter anderem, ja genau.
Okay, aber mach erstmal weiter.
Genau, und das, wenn das halt irgendwie zusammenkommt, du vielleicht auch nochmal, wir hatten letzte Folge über Hydrierung gesprochen, wenn das halt auch nochmal ein Thema ist, hast du mal einen Tag hinweg dich zu gering mit Flüssigkeit versorgt, weil du sitzt im schönen klimatisierten Büro, so, da ist es nicht so warm und dann gehst du nach Hause, denkst, komm, meine Hit-Einheit mache ich noch eben und dann knallt's und denkst, boah, was ist das denn? Fährst dich ein und in einer halben Stunde merkst du, oh, irgendwie ist es nicht, obwohl du halt gestern Ruhetag hattest und Speicher sind voll. Dann denkst du, das kann ja nicht sein, was ist denn hier los? Fährst die Intervalle los und es knallt direkt in den Bein.
Ja.
Das Gefühl hat die letzten Tage auch schon mal 2, 3 Mal. Und das ist halt etwas, was wir so ein bisschen, wo wir dagegen arbeiten können, mit Hitzeadaptation und Hitzetraining. Das möchte ich auch jetzt hier im Podcast einmal definieren, dass wir zwei Wörter für etablieren. Einmal Hitzeadaptation ist dann Anpassung an die Hitzebedingungen.
Adaptation ist ein schwieriges Wort.
Anpassung.
Heat Adaption.
Das ist das gleiche auf Englisch.
Ja, ja, aber es geht so ein bisschen runter raus.
Heat Adaption and Heat Training.
Oh.
Ja?
English now.
Ja. Heat Adaption, also wirklich zur Anpassung von Hitze, Stress, den wir halt vielleicht bei Wettkämpfen erwarten können. Thema, ich fahre in 3 Wochen ein Rennen irgendwo in der Hitze, ich fahre die Vuelta, keine Ahnung.
Ja.
Oder Heat Training, bewusst Hitze als Trainingstool einzusetzen, um auch in kalten Bedingungen Effekte zu haben, die meine Leistung verbessern.
Meinst du, Nils nominiert dich noch nach Stotzheim? Den Ayuso lassen wir nicht fahren, aber ich habe den Lör. Der hat den Strotzheim gut ausgeschaut.
Der sah super aus.
Der kann die Vuelta fahren. Der hat auch die Heat Adaption gemacht.
Ja. Der kam 1A von hinten nach vorne wieder. Ja, das glaube ich nicht.
Also du fährst die Vuelta, aber man
These, würde man, ja? These, Almeida hätte mich lieber da als Ayuso.
Ich glaube auch, ja. Das ist ja vollkommen richtig. Ja. Gut.
Genau.
Also, wenn du die Vuelta fahren würdest, wichtig.
Ja, dann würde ich mich erstmal auf die Hitzebedingungen akklimatisieren. Wir reden mal über Adaption erst. Ich habe mal ein paar Meta-Analysen und Reviews mir durchgeschaut. Also, ich fasse mal ein bisschen zusammen. Ein paar sagen, 5 bis 10 Tage Hitzestress ist schon mal gut. Viele sagen, also die meisten kommen irgendwie auf 10 bis 12 Tage. 10 bis 12 Tage bewusst Hitze, Adaptation, Adaption in Training einzubauen, würde halt deine Leistungsfähigkeit in der Hitze schon verbessern.
Da wir jetzt auch ein halber Triathlon-Podcast sind, also wenn die Leute nach Hawaii fliegen vor der WM, die fliegen mittlerweile 2 Wochen vorher dahin, ja. Heat Adaption vor Ort
ist super.
Bedingungen.
Genau. Damit aber da nicht das erstmal anfängt, würde ich sagen, eine Woche vorher, bevor du abfliegst, kannst du es hier auch nochmal machen. Wir können halt da mit verschiedenen Möglichkeiten arbeiten. Wir können das passiv machen, das ist dann wirklich Sauna, Baden, so die ganze Kacke halt, wo es warm wird.
Ja.
Oder aktiv, du fährst in der Hitze. Und da jetzt mal ein bisschen zu grob zusammengefasst, manche sagen, 2 Stunden finde ich schon ein bisschen viel, 2 Stunden Belastung, eher so 1 Stunde bis 1,5 Stunden in der Hitzebelastung. Manchmal reichen auch 45 Minuten, je nachdem, wie intensiv du das machst und wie warm auch die Bedingungen sind. Unter Hitzestress hilft auf jeden Fall schon einmal der Hitze-Adaption.
Okay,
genau.
Das ist mein Anfang. So, du hast Adaption. Wollen wir da jetzt weitermachen, erst mit Adaption oder wollen wir dann auch direkt Heat Training?
Nee, wir machen das mal ein bisschen Adaption noch weiter, okay. Weil es auch so ein bisschen Heat Training später erklärt. Also Adaption, was passiert denn auf der metabolischen, auf der körperlichen Ebene, wenn wir Hitzestress einfach haben? Und warum könnte es auch...
Ich habe auch noch eine Frage dazu. Adaption, wann fängt die denn an? Also adaptiert man immer zu der Temperatur, in der man was leisten möchte? Oder gibt es eine pauschale Temperatur, wo du sagst, da gehst du halt immer hin in diese Richtung? Wir werden später noch drauf kommen beim Heat Training. Da gibt es ja auch einigermaßen vorgefertigte oder vordefinierte Temperatur.
Ja, genau. Ja, also das ist, ich sag mal, eine gute Orientierung wäre vielleicht eine höher als 37 Grad schon mal. Mhm. Also vielleicht sind wir wirklich 38 hoch, also bis 39 drüber stattzufinden. Ich kenne aber auch Athleten, die trotz Hitzetraining irgendwie nicht über 39 kommen. Die bleiben ein bisschen darunter. Trotzdem denke ich auch, dass es halt eine Anpassung ist. Wenn ich zum Beispiel die Studie anschaue von Rondestad, da haben sie sich ein Training gemacht in der Hitzekammer, also Umgebungstemperatur war auf 38 Grad.
Ja.
Da haben sie auch teilweise Körperkerntemperatur gemessen von auch 38 bis 39, hat trotzdem Effekte gezeigt. Also da gibt es schon Anpassungen. Eine Studie, ich glaube, ihr habt sie mal auch letztes Jahr zitiert und letzte Woche auch, die sich angeschaut hatte, ich dehydriere mich, werde leichter, fahre dann Time Trial am Anstieg. So, und da haben wir schon auch Körperkerntemperaturen bei der dehydrierten Gruppe auf 39 Grad und die andere Gruppe ist bei 38,5.
Ja.
So, also letztendlich können wir als Mantra festhalten, Training in the heat, race in the cool. Also wir wollen im Training so warm es geht quasi oder lange Zeit warme Bedingungen und im Rennen dann halt eher cool bleiben.
Ja.
Und da hilft es echt, wenn du so auf jeden Fall 38 übersteigst bis 39 gehen kannst. Und das reicht dann teilweise aus, indem du gar nicht so viel Intensität gibst. Können ja da ganz kurz mal eingrätschen, wenn wir gerade dabei sind. Wir haben einige Athleten, die jetzt gerade Hitzetraining einsetzen, die es auch in Training Peaks ein bisschen tracken. Wir gucken das Ganze mal an.
Aber wir sind jetzt bei Adaption oder bei Training?
Das ist ja gleich. Also irgendwo, wir machen jetzt aktive Hitzebelastung. Das kann jetzt sein, als Heat Training auch im Kalten zu performen. Es kann auch funktionieren, als Heat Training in der Hitze zu performen. Also erstmal aktiv in der Hitze trainieren.
Okay, also wir sind jetzt mit dem Teil der Akklimatisierung der Adaption
erstmal durch. Ja.
Dann weiß ich, wo ich mit meinen Fragen hin soll. Also erstmal wichtig ist, du willst im Heißen performen, gewöhn dich an die Temperaturen. So, das ist der erste Schritt. Und dann kann man aber noch einen Schritt darüber hinausgehen.
Du kannst Hitzebelastung auch im Training so einsetzen, dass du vielleicht unter Umständen performanceverbessernde Fähigkeiten feststellst, obwohl es gar nicht heiß ist.
Ja, also das ist was wir ja schon mehrfach angesprochen haben. Wir haben es in der Poggi-Folge nach der Tour angesprochen, was jetzt alles gemacht wird. Und vieles zielt einfach darauf ab, auch nochmal die körpereigene EPO-Produktion zu erhöhen. Ich weiß, ich habe jetzt einfach eine Theorie, was du mir gerade gesagt hast, die Fähigkeit, Sauerstoff abzugeben vom Hämoglobin ist bei Hitze vermindert. Mhm. Das heißt, meine Idee wäre jetzt, okay, dann produziert der Körper vielleicht mehr Hämoglobin oder will mehr Hämoglobin haben.
Ja.
Ist das der Effekt oder ist das einfach nur, habe ich mir da jetzt was zusammengereimt?
Nee, das ist sogar tatsächlich der Effekt. Also wenn wir Hitzetraining oder wenn wir Effekte auf hämatologische, also auf Blutebene feststellen durch Hitzetraining, auch in der kalten performt oder einfach dann für die kalte performt, dann sehen wir auch Veränderungen auf der Ebene der Hämoglobinmasse.
Ja.
Da gibt es dann die Studie von Ronestadt, die hatte ich, glaube ich, letzte Folge, als wir es dazu gesagt hatten, auch zitiert, aber wir machen es dann trotzdem nochmal, weil das so die mitunter vielversprechendste ist für die hämatologische Ebene. Also Hitzetraining 5-mal pro Woche, 5 Wochen lang gemacht. Die Intensität bei der Einheit war ca. 50% der VO2 Max, 5-5-5. Und wirklich nur eine Dreiviertelstunde. Passiv zum eigentlichen Training noch mitgelaufen. Ne?
Ja.
Also das haben normale Training gemacht und die Kontrollgruppe ist auf das Training gefahren. Die Heat-Gruppe
ist. Wie viel Pause war zwischen den Trainingseinheiten dann?
Zwischen der Haupt- und der anderen. Ja. Ich glaube, die haben es immer nachher gemacht, also abends. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so, ich muss nochmal reinschauen.
Also es sind separate Einheiten, das ist nicht separat. Hinten nochmal obendrauf.
Du machst ein Training und dann musst du eh nochmal den ganzen Prozess machen, in dem Fall in der Studie, Hitzekammer erstmal rein, auf die Rolle und so weiter. Du kannst auch probieren, indem du halt dich warm anziehst, zu Hause auch eine Hitzekammer quasi erzeugst. Und dann einfach nur locker Lid fahren, in dem Fall. Was unsere Athleten zum Beispiel machen, ist manchmal so eine Art Primer zu setzen, um einmal nochmal eine Aktivierung zu bekommen. Reicht auch ein kleines Ramp-up zum Beispiel oder ein paar, vielleicht 30-30er. Und wenn du dann auf deine Intensität im Lid-Bereich runtergehst, siehst du trotzdem einen zunehmenden Anstieg der Herzfrequenz und der Körperkerntemperatur.
Erster Schritt, wie messe ich das und ab wann wird es interessant?
Sage ich dir sofort, wenn ich einmal das mit der Hämoglobinmasse sage, weil da kamen wir gerade her. Und diese Studie, die sie gemacht haben, hat dann gezeigt, dass sie Hämoglobinmasse erhöhen konnten um 42 Gramm signifikant. So, keine Ahnung, was heißt 42 Gramm, was weiß ich.
Wie viel haben wir insgesamt sonst?
Von 893 plus minus 78 Gramm auf 935 plus minus 108 Gramm ist ein kleiner Unterschied. Was heißt ungefähr 42 Gramm? Du kannst rechnen, pro 1 Gramm Hämoglobinmasse theoretisch ein Potenzial von 4 Milliliter pro Minute Sauerstoff zugewinnen. Absolut, nicht relativ, ne?
Ja.
Also umgerechnet hätte es sein sollen, jetzt sage ich schon bewusst, sein sollen, 42 Gramm Verbesserung der Hämoglobinmasse wäre ungefähr 225 Milliliter mehr VO2 Max. Auf ein Körpergewicht von 70 Kilo sind es ungefähr 3 Milliliter
relativ. Ist das gleich bei schweren und leichten Athleten? Kann man das da sehen? Ich stelle jetzt die gemeinen Fragen, ne?
Du stellst wirklich, nein, also es müsste, also
weil, hätte, einfach für mich, mega geil, leichter Fahrer.
Voll.
Für ein 85-Kilo-Männchen macht es an der relativen Sauerstoffaufnahme nicht so viel. Absolut ist natürlich sowieso ein interessanter Parameter, aber für mich ist es dann wahrscheinlich nochmal tendenziell einen Ticken interessanter.
Für dich wäre es interessanter.
Wenn es gleich wäre.
Klammer auf wäre, Klammer zu, denn wir sehen es halt nicht. Und es gab keinen signifikanten Unterschied auf der VO2 Max. Aber man muss sagen, man kann die Rohdaten zumindest in so Grafiken erkennen, so kleine Linien. Und es gibt schon Anpassungen auf der VO2 Max-Ebene. Manche sind aber halt eher gleich geblieben oder reduziert. Mhm. Und das kann auch so ein bisschen erklären, weshalb vielleicht nicht so wirklich die Effekte auf der VO2 Max-Ebene gefunden werden konnten, weil auch einfach das ein bisschen sich ausgleicht. Also manche schon, andere dann nicht. Hämoglobinmasse hat sich aber signifikant erhöht. Wie gesagt, hätte sein sollen eine VO2 Max-Erhöhung, war nicht messbar, aber es war messbar, dass die Leistung zum Beispiel an der 4-Millimol-Schwelle deutlich höher war. Also vielleicht wir so ein bisschen davon ausgehen können, dass diese Hämoglobinmasse zwar nicht maximale VO2 Max adaptiert hat, aber dann eine Art Effizienzsteigerung bei
Max-Werten.
Wenn ja, genau.
Wenn ich 4 Millimol mehr fahre, dann ist mir völlig Latte, ob ich danach sagen kann, ich habe jetzt eine 70er VO2 Max und vorher hatte ich eine 66er. Am Ende ist es ein bisschen wie beim Radrennen, ob ich das Radrennen jetzt gewinne mit 200 Watt Average oder 300 Watt Average. Also dann gewinne ich es mir mit 200 Average.
Bei dir, jetzt nehmen wir mal Stotzheim als Rennen, wäre vielleicht interessanter, die VO2 Max oder die aerobe Kapazität maximal zu erhöhen, weil du halt einfach da auch ein bisschen mehr stattfindest als ein Radmarathonfahrer oder ein Time-Trialer. Mhm. Aber die würden halt eher davon performen, dass profitieren, dass sie sagen, okay, wir haben ja eine 4-Millimol-Verbesserung.
Ja.
Also zumindest haben wir eine Leistungsverbesserung, weil du fährst ja selten Schwelle. So.
Ja.
Aber wenn du halt merkst, okay, ich keine Ahnung, ich habe dir 18 Watt mehr Schwelle, das heißt, ich habe einen anderen Punkt, wo ich Laktat auf und wo ich Laktat abbaue, das merkst du dann schon.
Geil.
Klar. Man muss dazu noch zur Kritik der Studie sagen, dass Ronestadt wieder ein unglaubliches Klientel hatte in der Studie.
Ja.
Eingangs-VO2 Max der Gruppe 76,6. So, und Eingangsvorsatz der Heat-Gruppe 76,6, der Kontrollgruppe 75,7. Jetzt aufgepasst, und das ist das Strange daran, Verbesserung oder vorher, pre-VO2 Max 76,6 zu 79,6 VO2 Max Verbesserung, aber nicht signifikant, weil einfach die Variation so groß war. 76,6 von plus minus 6,9 auf 79,6 plus minus 3,8. Also wir haben in der Tendenz eine VO2 Max Steigerung, das ist nicht mal knapp.
Wie lange haben die trainiert?
5 Wochen. Fünf Einheiten.
In 5 Wochen haben sich da einige Leute um
Ja, plus das normale Training, das muss man zusagen. Ja, ja, deswegen klar, kann man nicht auf das Heat-Training alleine zurückführen. Aber
nein, nein, generell. Ich meine, generell haben sich da Leute mit 5 Wochen Training so stark verbessert.
Können wir, ohne Scheiß, können die mal ihr komplettes Programm mal zwischendurch da jetzt rüberschmeißen?
Ja.
Sag dir mal, was ihr wirklich alles macht. Die haben sich in 5 Wochen von 76,6 auf teilweise 79,6 hochgearbeitet.
Ja.
Was ist denn das? Der hat einfach seine, das sind 11 Fahrer in dem Fall, Kontrollgruppe sind 10 Fahrer. 11 Fahrer sind nach der Intervention auf einer mittleren 8, also im Mittel, auf 80 Milliliter VO2 Max.
Ja.
Stabil. Diese Norweger machen einiges richtig.
Ja.
Naja, genau. Wie kann man das Ganze kontrollieren, hast du gefragt.
Ja.
Genau, was jetzt so ein bisschen à la Munde gerade ist, ist der Core-Sensor, der Core-Heat-Sensor. Das ist so ein kleiner Sensor, den du dir an den Brustgurt klemmen kannst und der dann am Torso.
Am Pulsgurt.
Am Pulsgurt, genau. Am Pulsgurt, an seiner Lasche, an dem Gummiband quasi dran klemmen kannst und am Torso dann die Hauttemperatur und abgeleitet davon auch die Körperkerntemperatur messen kann.
Was kostet so ein Ding?
Knappe 300.
Und mit unserem Code, nee, wir haben leider keinen Code für den Core-Sensor.
Vielleicht demnächst.
Können wir vielleicht mal besorgen.
Ich würde mir auch gerne mal einen Sensor besorgen. Ich habe selber noch nie einen gehabt und ausprobiert. Ich würde es mal echt mal gerne austesten.
Ab welcher Temperatur wird es interessant?
Sagt er dir sogar. Also 38 aufwärts, wie gesagt. Und der hat, ich will jetzt gar nicht zu viel darüber erzählen, weil vielleicht machen wir es in Zukunft nochmal ein bisschen detaillierter, vielleicht, keine Ahnung. Aber der hat auch so eine Art Heat-Training-Load. Wie lange du in welcher Zone quasi unterwegs bist. Heat-Strain-Index, also wie so ein bisschen auch bei Whoop quasi einfachere Metriken. Und den Heat-Adaption-Score, der finde ich auch sehr interessant, wie schnell du adaptierst an Hitze. Und zwar wird es darüber abgeleitet, indem du Körperkerntemperatur und so ein bisschen auch Körperhauttemperatur vergleichst. Und wenn du, der sieht quasi, dass deine Körperhauttemperatur, ich sag mal, noch gut gegen die Körperkerntemperatur gegenarbeiten kann.
Ja, und irgendwann, wenn die Hauttemperatur dann wieder runterfällt.
Ja, nee, wenn sie mit ansteigt, dass quasi alles überhitzt. Okay, ja. Ne? Und du das da nicht mehr runterkühlen kannst, weil die Durchblutung vielleicht wieder mindert, Schweißrate mindert, dann merkst du auf einmal, okay, er kriegt jetzt das. Das
ist gefährlich.
Eher gefährlich und einfach nicht stabilisiert. Und darüber gibt er anscheinend diesen Adaptation Score. Und das finde ich auch interessant, weil es auch wieder diese 10-14-Tage-These stützt. An sich im Verlauf, wenn du explizit 14 Tage Heat-Training machst, hast du nachher halt diesen Adaptation Score, wie auch immer jetzt Referenzgewert gesetzt wird, aber dann kannst du Richtung diese 97%, haben sie jetzt einfach ein Beispiel mal gezeigt, hochklettern. Das ist dann halt einfach übersetzt quasi, ey, du bist super hitzeadaptiert.
Weißt du, wenn wir das testen können? Weißt du, was auch in 2 Monaten schon wieder ist? Die Swifts ist so.
Ja, das
ist. In 2 Monaten hocken wir auf jeden Fall wieder da und fahren Swift-Rennen. Da müsste man eigentlich mal so über die Zeit, den die Adaptation oder die Anpassung erstmal monitoren. Weißt du, steigst du auf deine erste Rolleneinheit seit längerem und vielleicht war da auch wieder ein kühler Monat dabei, so der September kühlt dir ab, verlierst vielleicht so
ein bisschen. Vielleicht auch ein bisschen Off-Season dabei.
Ja, und dann auf einmal kannst du da vielleicht auch mal so über alle Swift-Einheiten, die du fährst, mal so tracken.
Die sagen auch, du kannst auch chronisch, also das einmal hier so eine explizite 14-Tage-Belastung, da hast du aber auch wirklich Hitzetraining gemacht. Also entweder du warst entweder passiv oder aktiv, entweder du warst irgendwie ständig in der Sauna oder du hast halt Hitze trainiert. Die haben auch gesagt, hier gibt es ein Beispiel für jetzt 80 Tage in dem Fall, immer wieder moderate Hitze einfach, nehmen wir mal unser Swift-Training und dann kommen halt diese Werte, kommt jetzt dieser eine Proband auf 84% zum Beispiel Hitze-Adaptation als hypothetisches Beispiel nach 12 Wochen. Das ist dann halt ein bisschen weniger schnell ansteigender, wenn du sagst, ich habe einfach Zeit, ne? Ich muss nicht direkt so auf Krawall da reingehen, hast du da Effekte.
So, dann noch die Frage, wie lange muss ich denn in diesem Bereich 38, 39 Grad bleiben? Also wenn wir das Protokoll, was du beschrieben hast, sind 50 Minuten.
Ja.
5 Wochen, 5-mal die Woche, 50 Minuten. Ja. Da bist du aber nicht immer in den 50 Minuten ja komplett in dem Bereich. Es ist wirklich 50 Minuten Training oder 50 Minuten in dem Bereich?
Nee, 50 Minuten Training.
Okay, das heißt, du wirst auch nur einen kleineren Teil oder nicht den kompletten Teil in diesem Bereich bleiben.
Willst du nicht, das ist wie bei der Sauerstoffnahme, ne?
Genau, also wir versuchen. Dauert ein bisschen, ist ein bisschen ein verzögerter Effekt.
Genau, genau. Das heißt, ist jetzt ein bisschen auch da noch schwierig zu beurteilen. Wie gesagt, wir haben eine sehr große interindividuelle Response einfach auf Hitze. Ja. Manche kommen jetzt gar nicht so in diesen 39-Grad-Bereich. Andere, Miguel Heidemann, ist Rad am Ring bei chronischen 40 gefahren bald. Also das war, also ich glaube.
Hat gewonnen.
Also er meinte, ich hatte gesagt, bist du sicher, dass das stimmt? So, er sagte, ja, ich habe das schon mal häufiger gesehen. kann man vielleicht ein bisschen anzweifeln, aber er sagte, ich habe gemerkt, ich bin komplett am Glühen, ja. Habe mir immer wieder Wasser in den Kopf gekippt und konnte es dann irgendwie halten, habe auch gemerkt, dass es alles, es fühlte sich auch so ein bisschen wie fiebrig an, so.
Ja.
Und er konnte sich aber gut runterkühlen, trotzdem performen und das war halt einfach nicht neu, aber das war das, was er gemerkt hat, was funktioniert.
Ja.
Also manche kommen halt höher, manche ein bisschen weniger hoch. Wenn ich jetzt mir Daten anschaue von unserem Coach Marc, der es gerade ein bisschen ausprobiert, der hat so nach 20 Minuten, 25 Minuten steigt halt seine Temperatur einmal richtig hoch, auf die 39 und dann fährt der nur Lit zu Ende.
Mhm.
Herzsequenz bleibt quasi bei ihm, was normalerweise vielleicht 130 wäre, ist bei 145 oder 48
ja.
Und hält halt über 39 Grad durchgehend bis zur letzten Minute.
Ja.
Und andere Athleten hatten dann eher so eine 38 irgendwas. Aber meistens sieht man so nach 15, 20 Minuten fängt das an, in diesen Bereich reinzukommen, wo du halt sein willst.
Okay.
Und dann nimmst du von den 15 Minuten, hast du halt eine halbe Stunde, 40 Minuten.
Danach nimmst du dir so einen schönen isolierten Schlafsack und schmeißt dich da rein und hältst den Effekt einfach auch mal eine weitere Stunde an.
Ja, sehr gut. Oder springst direkt in die Badewanne.
Ja.
Ja, also das kann man, das sind halt diese Momente, also wie auch immer kann man es ja wirklich ausprobieren, muss man ehrlich sagen. Das sind diese Ideen, die man halt überlegen muss, okay, wie kann ich das Ganze vielleicht nochmal, genau, intensivieren, wie kann ich das Ganze nochmal erweitern, ich gehe runter vom Rad, lege meine nassen, vollgeschwitzten Klamotten mal eben auf einen Haufen und dann springe ich echt unter die heiße Dusche, Badewanne, keine Ahnung, und mache das nochmal ein bisschen weiter passiv.
Ja.
Und wenn du das halt, ja, 10 Tage, 14 Tage machst, dann bist du wirklich adaptierter in der Hitze.
So, wie lange hält das? Also, weißt du, ich habe immer, oder ich habe so eine Theorie, ich fahre den ganzen Winter Indoor.
Ja.
Und bin wahrscheinlich da viel besser adaptiert und mache vielleicht auch so einen gewissen Teil auch Heat Training im Winter. Und dann kommt so ein kühles Frühjahr und dann kommt der Sommer. So, ich habe so einen Block dazwischen, wo ich diesem Stress nicht ausgesetzt bin oder weniger ausgesetzt bin. Wenn ich jetzt irgendwie was für ein Event auch trainieren wollen würde.
Was glaubst du denn, wie lange es anhalten würde?
Ja, keine Ahnung, wie lange das anhält. Das hält dann wahrscheinlich wie so 2 Wochen und dann ist es fort. Ja?
Ja, ist richtig. Ja,
scheiße, ne? Also, okay. Das heißt, das Ganze, ja. Ich kann jetzt nicht sagen, oh ja, das ist für mich eigentlich interessant, weil ich kann jetzt nicht sagen, so, oh, ich habe ja Heat-Training gemacht und in der Saison kommt mir das zugute, sondern es kommt mir wahrscheinlich jetzt nicht zugute. Ich muss es noch einmal, wenn ich ein Saison-Highlight habe, bewusst einstreuen als Block.
Ja, genau. Also wir haben eine ganz, da gibt es echt eine richtig coole Meta-Analyse von Dahnen et al. 2017 zur Heat Acclimation. Und da geht es auch genau darum, und dann sagen sie auch, es geht auch ein bisschen um diese Decreasing-Effekte. Und da haben einfach alle Studien sich angeschaut, die sie dazu gefunden haben. Und man kann auch so ein bisschen sagen, es korreliert auch so ein bisschen mit den Tagen auch der Hitzeadaptierung. Also wenn du lange Hitze adaptierst, dann geht das ein bisschen weniger schnell wieder runter und dann hast du mehr Zeit davon. Aber wenn wir uns auf der hämatologischen, kardiovaskulären Ebene anschauen, also sprich Herzfrequenz, da bist du ungefähr bei 2 Wochen später, bist du eigentlich schon wieder auf Normalwerten. Wenn wir zum Beispiel auch in normalen Bedingungen oder Hitzebedingungen, wenn wir das halt vergleichen, also wir lassen dann halt bei, wir haben nicht hitzeadaptiert Training mehr gemacht, dann fährst du bei 38 Grad meinetwegen, ist die Herzfrequenz schon deutlich geringer wieder und du hast auch mehr Überhitzung und so weiter. Gleich auch bei Plasmavolumen, das, was wir auch eigentlich erinnern wollten. Plasmavolumen, einer der wesentlichen Faktoren, die zur Anpassung bei Hitzeadaptierung funktioniert. Also Plasmavolumen heißt, dein Körper passt sich quasi auf den Hitzestress an, erhöht das Gesamtplasmavolumen im Blut. Dadurch verschiedene Faktoren, die vorteilhaft sind. Wir kriegen mehr Vorlast auf unser Herz beim Rückstrom vom Blut quasi zum Herz zurück. Das kannst du dir vorstellen wie eine Luftpumpe, wenn du Reifen aufpumpst, kriegst du mehr Luft raus, wenn du viel diese Pumpe aufziehst und dann runterdrückst. Und du hast halt sehr wenig Luft, wenn du nur kurz anziehst. Ne?
Ja.
Und wenn du zum Beispiel viel Rückstrom hast, dann kannst du viel die Pumpe aufziehen und dann richtig 8 bar auf den Reifen drücken. Und das ändert sich auch relativ schnell, sind wir auch bei 7 bis 14 Tagen. Das, was man bei Core-Temperatur sieht, also Körperkerntemperatur, da sind wir auch ungefähr bei 14 Tagen, die wir dann noch die Effekte haben. Also immer die ähnlichen 14 Tage. Schweißrate sogar schon nach 9 Tagen wieder zurück, 7 bis 9 Tagen, je nachdem, welche Studie man sich anschaut. Also wir kommen immer auf diesen typischen Zeitraum wieder zurück. Man muss auch sagen, 2, 3 Wochen Training, dann nach 2 Wochen wieder messbar, dass es weniger wird. Nach 3, 4 Wochen, je nachdem, was du dir anschaust, ist komplett wieder weg.
Okay.
Also du hast Decreasing-Effekte, hast immer noch ein bisschen was, aber nach 4 Wochen ist weg.
Okay, dann streue ich jetzt mal ein, weil es auch relevant ist, nochmal Werbung in eigener Sache. Wir implementieren solche Programme und solche Trainingseinheiten immer wieder in unsere Trainingspläne. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, das ist interessant und ich möchte mal so eine Struktur haben und das ausprobieren, trainiere auf ein Highlight, Meldet euch gerne bei uns, science.cc ist die Website, da könnt ihr euch für individuelles Coaching melden, ihr könnt euch auch dort unsere Trainingspläne kaufen, das sind dann Rahmentrainingspläne, da ist jetzt die Heat Adaption und das Heat Training nicht mit drin.
Allerdings, aber ich habe schon mit, genau, einer Coach gesprochen von uns, wir werden das mal auf jeden Fall angehen, dass wir da mal vielleicht Hitze-Trainingsprogramme bauen.
Können wir mal gucken, ist wahrscheinlich aber auch ein bisschen schwierig, das bis so zu pauschalisieren, weil das ist ja eine sehr, sehr große Feinabstimmung. Das würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, ist am ehesten machbar im individuellen Coaching. Also schaut gerne bei uns vorbei, ich sage es immer wieder. Wir können das dann, was wir jetzt hier machen, immer weiter so kostenlos zur Verfügung stellen, wenn wir den Support haben, und deswegen auch schon mal danke an alle Leute, die da draußen Trainingspläne kaufen oder bei uns im Coaching sind. Und jetzt nochmal weiter in die letzten Punkte des Hitzetrainings. Weil wir sind also auch schon mit Überlänge unterwegs. Wenn ich jetzt eine Stunde Zeit pro Tag habe, mache ich das am besten immer mit Hitzetraining?
Ja, nicht immer. Das wäre schon wieder dieser Shortcut, der natürlich nicht funktioniert. Ne? Also nur weil ich eine Stunde habe, soll ich dann immer ballern? Soll ich dann immer ballern?
Ja.
Sag ich mal? Nee, das ist schon gut.
Die klassische Antwort mal wieder, es kommt drauf an.
Nee, ich würde sagen, also wenn du es ergänzen kannst, super. Und wenn du das vielleicht auch, du hast Effekte auf hämatologischer Ebene, super. Du machst irgendwie auch Lit-Training, super. Dann mach es. Aber jetzt nur die Hitzeanpassung wird jetzt nicht deine Performance ins Jenseits bringen. Aber tendenziell kann man das mal einbauen, ja. Man muss nur sagen, dass ein gewisser organisatorischer Aufwand dazu gehört. Ja. Also musst du wirklich, wenn du jetzt Hitzetraining zu Hause machen möchtest, dann heißt das nicht, ihr macht bei Swift den Ventilator nicht an, ne? Das heißt, ihr packt euch.
Boah, aber das ist schon manchmal gefühlt, wenn du den Ventilator nicht anmachst, dann kommst du schon relativ hoch. Das will ich auf jeden Fall messen, was passiert, wenn ich den Ventilator nicht anmache. Weil wenn ich den Ventilator zum Beispiel bei einer Lit-Einheit irgendwann ausmache, dann merke ich so auf einmal nach so ein, zwei Minuten schon.
Aber das ist hier.
Ist nur in meinem Kopf.
Das ist Kopf, aber ich habe dir gerade auf die Stirn gezeigt, weil dort Sensoren, Rezeptoren sitzen für Registrierung von Kühlungseffekte und von Hitze. Und wenn du da hier nicht runterkühlst, dann ist eher, das ist wirklich nur Joke, das ist eher psychologisch dann an der Stelle, weil Körperkerntemperaturen, Gesamtkörper könnte noch gekühlt sein. Ich finde es auch angenehmer, teilweise mal Ding ins Gesicht zu halten, obwohl es eher sinniger ist, hier auf die Fläche Torso zu nutzen.
Ja.
Aber im Gesicht habe ich immer das Gefühl, jetzt habe ich Kühlung. Wenn das weggeht von meinem Gesicht, dann habe ich das Gefühl, boah, wird mir warm.
Ja.
Also das ist relativ schnell. Deswegen haben wir auch letztens über diese Schweißbänder mal gesprochen.
Diese Omios.
Omios, genau. Ja. Aber jetzt auch bei Alex Yee, glaube ich, gesehen, ne? Bei Olympia. Ja.
Davon hältst du nichts.
Nö, also das ist ja genau das richtige Ding. Ist
psychologisch,
ne? Es ist viel psychologisch und das sorgt aber auch, was heißt psychologisch? Psychosomatisch. Mhm. So. Weil das bedingt auch, dass wenn du, also ein Thema für reduzierte Performance in der Hitze ist definitiv das Herunterfahren auch des zentralen Nervensystems oder des sympathischen Nervensystems, dass du halt da nicht mehr so gut performen kannst. Wenn wir das dann hier kühlen, das funktioniert top. Also wir kriegen quasi.
Es bringt schon was, aber es bringt nicht unbedingt was für die Körperkerntemperatur.
Ich sag mal so, dein Auto warnt, dass der Motor halt warm ist. So, sagt er, Achtung, hier Motor warm, aber du haust trotzdem aufs Gas drauf. Natürlich bist du erstmal schneller.
Mhm.
Wenn du es irgendwie hinkriegst, den Motor immer zu kühlen, dann knallt es nicht. Aber wenn du halt es nicht kühlst, dann knallt es.
Genau, also man sollte vielleicht noch weitere Kühlungsmaßnahmen.
Also es hat schon Sinn, dass dein Körper signalisiert.
Nicht nur das Stirnband anziehen, okay.
Genau. Also das macht absolut Sinn, dass man das dann diesen Ventilator wegnimmt. Und ja, du kannst halt das Training auch so ein bisschen da effektiver gestalten. Denn wenn man sich mal anschaut, wir hatten ja vorhin noch mal einmal in der Vorbesprechung über die Knowledge is What-Grafik gesprochen.
Ja, das ist auch ganz wichtig, ne? Dass wir jetzt auch sagen, was bringt denn der Kram eigentlich so mal in Watt, bevor wir jetzt sagen, wir können euch helfen, euch dahin zu coachen. Das ist schon signifikant.
Ja, wir können es mal so ein bisschen plakativ da runter zitieren.
Und vor allem, es ist nicht nur relevant in warmen Temperaturen. Das ist halt auch das Interessanteste.
Also die Studie, die er hier zitiert hat, das ist die Studie von Maunder et al. Ich nehme jetzt einfach mal seine Grafik, weil dann muss ich hier nicht so rumwühlen. Heat-Training gegen normales Training, da reden wir von Umgebungstemperatur 33 Grad bei Heat-Training. Normales Training war bei 18 Grad. Dann wurde die Performance bei 18 Grad auch getestet, also in the cold. Leistung bei 2 Millimol, 12 Watt bei 18 Grad Training, aber 28 Grad Steigerung bei 33 Grad Training. Also signifikante Änderung. Jetzt mal grobe Zahlen gesagt, ohne Varianzen. Plus 16 Watt, die du quasi besser geworden bist durch Heat Training, in der trotzdem kalten performt. Gleiche ähnlich bei 4 Millimol Leistung. Wir haben 10 Watt mehr Leistung erbringen können, wenn das Training in der Hitzebedingung gemacht wurde. Und beim 30 Minuten Time Trial war auch die Leistungsgruppe Heat Training um 14 Watt besser. Also wir sehen halt auch Performance-Steigerung in der kalten.
Ja, also ich glaube, man sieht eine generelle Performance-Steigerung, würde ich sagen. Plus einfach, dass du nicht mehr verlierst.
Ja, ja.
Also du cancelst den Effekt aus, dass ich verliere was.
Genau.
Und du legst sogar noch was oben drauf.
Aber da sind wir an dem Punkt gerade so mit dieser, also das hatte Ronnes hat ja ein bisschen gezeigt, ne? Auch da waren die Leistungen an der 4-Millimol-Schwelle zum Beispiel ein bisschen besser. VO2 Max hat sich nicht verändert. Und das ist so ein bisschen das, was ich sagen möchte. Es gibt eine Studie, die hat übrigens gar nichts gezeigt. Die hat auch gesagt, Performance in der kalten, kein Unterschied. Und ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, dass das Potenzial hat, dass da irgendwas passiert und dass wir das einsetzen können und so weiter. Aber auch da wieder aufmerksam machen, dass jetzt nicht unbedingt plakativ heißt, okay, wir profitieren alle von Hitzetraining. So, ja. Das ist der Shit, wir dürfen nichts anderes machen und das ist, hat Pogacar schon gemacht. Das ist
selten der Fall in der Sportwissenschaft.
Ja, genau.
Ich finde auch, oder ich kann sagen, für mich, ich habe mit Hitze wenig Probleme. Wenn ich jetzt Rennen fahre, finde ich eigentlich, würde ich sagen, habe ich wenig Probleme mit Hitze und andere Leute suffern viel mehr. Das heißt, meine Performances in warmen Temperaturen sind tendenziell besser. Dafür in der Kälte komme ich gar nicht klar.
Gehe ich voll mit, bin ich bei dir.
Und das heißt, ich werde tendenziell vielleicht auch weniger davon profitieren können.
Ja,
können wir mal testen, kann man mal sehen. Aber in der Sportwissenschaft ist selten alles so pauschal anzuwenden. Aber die Summe aus allen kleinen Details und vor allem, wenn du wie Pogacar wohl ein Problem mit Hitze hast, dann ist das natürlich ein Gamechanger.
Schau dir auch bei so einer Studie wie Ronnestad mal die Single-Case-Punkte an. So, da siehst du schon einzelne
Fahrer. Einige Leute, die singen so.
Ja, die gehen komplett durch die Decke. Ja. Also,
das suche ich ja auch immer noch bei mir. So das, worauf ich halt richtig krass reagiere.
Welche Studie
Vielleicht wäre es Trainingsvolumen.
Ja, bei welcher Studie bist du, dieser eine Strich, der so steil durch die Decke geht?
Trainingsvolumen geht von 6 Stunden auf 15 Stunden auf einmal.
Sorry, Ministry, ich habe keine Zeit mehr.
Ja, ich muss jetzt hier Profil machen.
Ich muss trainieren.
Damit ich die Vuelta fahre ich auch nicht mehr. Dafür bin ich auch schon zu alt.
These, auch Almeida hätte dich gerne lieber da als Ayuso.
Das liegt aber nicht an uns, Lukas, sondern einfach nur an Ayuso.
Ja, ist mega geil. Was ich jetzt noch ganz kurz sagen wollte, letzter Punkt, weil ich ihn so schön vorbereitet hatte, auf nochmal zellulärer Ebene. Hitzetraining, was es nochmal wirkt. Also wir haben gesagt, einmal die Plasmavolumenerhöhung, aber auch, und das finde ich halt spannend, Training-induced Veränderung der maximalen Citrat-Synthase-Aktivität.
Okay.
Ein Marker oder ein Referenzmarker für die mitochondriale Aktivität. Also quasi, dass unser Mitochondrium mehr Aktivität zeigt, wenn wir Hitzetraining gemacht haben, wenn wir es auch unter kalten Bedingungen testen. Also irgendwie passiert schon was auf sauerstoffumsetzender Ebene lokal mit Hitzetraining. Und deswegen haben wir auch dann vermutlich dann die Anpassung auch auf kalten Bedingungen, weil sonst würde man sagen, ja, warum sollte man jetzt in der kalten besser funktionieren, wenn man in der warmen trainiert hat?
Ja.
Und das ist so ein bisschen, es ist nicht wie Höhentraining. Wer sagt, Hitze ist wie Höhe, das ist Quatsch. Aber es hat auch hämatologische Anpassungseffekte. Ja. Und deswegen könnte es interessant sein, das im Training einzusetzen. Für, das ist das Schöne, das ist die Höhe für Low Budget, weil das kostet ja wirklich gar nichts.
Low Budget Höhentrainingslager.
Low Budget Höhentrainingslager ist, sich mit einer Winterjacke und einer Regenjacke und einer Mütze in Beinlingen auf die Rolle zu setzen ohne Ventilator.
Schau an. Und das machen wir in unserem Trainingsplan mit euch im Winter. Und dann aber auch noch im Frühjahr, damit ihr dann während der...
Wenn ihr das machen wollt, das verschreckt die Leute nicht.
Nee, ich glaube, die Zahlen, also ich kriege ja sogar schon jetzt ein bisschen Lust, dass ich überlege, in Double Session macht Sinn, wenn du die Double Session dann noch so machst, dass du dir da das uralte Thermotrikot anziehst, dann einziges Problem, glaube ich, du kommst mit dem Waschen nicht so richtig hinterher, wenn du 5 Tage die Woche
du brauchst so ein,
voll gesifft.
Du brauchst einen Ekelraum, Ein Ekelraum ist eigentlich die Rolle und da musst du auch erstmal die Sachen ein bisschen trocknen. Da. Und ganz ehrlich, ich würde es auch zweimal anziehen, glaube ich, weil du musst kannst
gar
ja nicht.
Fall.
Wie viele Klamotten hast du denn?
Ja, ich habe schon genug
Klamotten. Wie viele Winterjacken hast du?
Ja, du kannst ja deinen Waschrhythmus anstarten. Ja. Du kannst ja 2 Outfits und dann, ne? Dann, wenn du 4 Outfits hast, dann wäschst du die ersten 2 und dann sind die anderen 2 wieder ready. So.
Okay, Meinung, Leute. Kann man seine Sachen bei Hitzetraining 2-mal anziehen?
Auf gar keinen Fall.
Wenn es einmal trocknet?
Nee. Vergiss es. Junge.
Ich sag, der Ekelraum ist für dich alleine.
Also Lukas, auch selbst in dem Ekelraum tue ich mir, ich muss ja auch mir selber im Spiegel angucken können und der Typ im Spiegel würde mich verurteilen, wenn ich da diese Hose nochmal anziehe.
Du siehst, wie du riechst.
Die Hose nochmal anziehe.
Also, ja, die Hose würde ich nicht machen, das ist nicht gut.
Okay, die Hose.
Wenn hast du deine Entzündung wieder.
Da würde ich sagen, da könnt ihr, wenn es nur ums Trikot geht, könnt ihr meine Meinung abgeben. Ich glaube, ich würde es trotzdem nicht machen.
Ich würde 2-mal anziehen.
Jetzt steigen wir hier aus, weil wir sind schon mega lange dran.
Aber
die Themen werden nicht besser.
Jetzt wird es schlimmer. Genau, also Hitzetraining im Winter und ich hatte auch überlegt, ich muss einen Arsch hochkriegen. Ich würde gerne mal einmal Rudern ausprobieren regelmäßig. Ich habe keinen Bock drauf, aber ich verspreche mir so einen VO2 Max Booster durch. Ey, die Ruderer, ich habe ja, ich hab das erzählt, was sie haben. Du bist mit 7 Liter VO2 Max, bist du eher Untergrenze.
Ja, aber du machst jetzt hier nochmal ein ganz neues Thema auf.
Natürlich
zu dem Zeitpunkt und ich denke...
Ich mach's nicht auf.
Und ich denke, wenn du einfach...
Ich habe das hingestellt, das Thema.
Ja, aber wenn du 2, 3 andere Anpassungen machst, dann hast du auch, du brauchst auch nicht mehr VO2 Max, du musst einfach nur gescheit Rennen fahren. Das ist jetzt meine These. Und das ist mein Credo, was ich seit Jahren lebe. Ich werde nicht besser, ich werde eher schlechter, aber ich halte meine Leistung. So, das ist...
Und ich sollte Stotzheim nicht fahren.
Doch, genau Stotzheim solltest
du fahren.
Ich war
noch nie gut dort.
Genau, aber genau Stotzheim kannst du halt, wie du gesehen hast, mit extrem wenig Watt durchfahren.
Ich fahre Pulheim, okay?
Ja, Pulheim ist tendenziell schwerer als Stotzheim.
Nennen wir nicht für mich.
Doch. Auch für dich. Egal, wir beenden das jetzt hier.
Aber Leute, kommt nach Pulheim.
Kommt nach Pulheim zum Rennen, ja. Aber wir machen jetzt auch hier Ende mit dem Podcast. Das hat ja absolute Überlänge, oder nicht?
Ja, es geht. Die Leute freuen sich. Die mögen sie immer, wenn wir Überlänge haben. Gut, okay. Das war's dann. Hat mich gefreut. Wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schreibt sie gerne wieder durch bei Instagram, bei unseren Kanälen, bei unserer E-Mail-Adresse. Wie ihr Bock habt, checkt bitte YouTube-Video aus. Die Stotzheim-Aktion ist videografisch festgehalten worden. War auf jeden Fall ein guter Vibe. Trotzdem, bei mir war, habt ihr gerade gehört, bei Lennart war es ja auch nochmal ganz gut. Haben ein bisschen was gesehen können und hat richtig Bock gemacht. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bei einer der nächsten Folgen.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Und jetzt nochmal das mit dem Rudertraining.